Hallo, Hallöchen.
Hallöchen. Hallöchen.
Wir haben 19:09 an einem an einem sonnigen
Mittwoch
Nachmittag und
Abend.
Stimmt.
Kenny hat ein anderes Zeitgefühl.
Das ist der Flimmer-Podcast mit Katharina und Ken. Ja. Und
die Tagesthemen.
Wir haben heute einiges vor.
Ja, aber wir sind beide nicht gut vorbereitet. Haben wir schon gerade festgestellt.
Ja.
Aber das hindert uns natürlich nicht.
Das werden die besten Podcasts.
Jetzt hast du zu viel versprochen.
Heute lassen wir es so richtig krachen.
Ja.
Mit 5 wunderbaren Filmen, die wir besprechen werden.
Ja. Den einen mehr, den anderen weniger.
Genau. Dann knackige News.
Knackige News.
Eine wunderbare Vorschau auf den Monat Mai, Juni. Wir haben jetzt Mai.
Wir haben jetzt Mai, Juni.
Und zum Schluss eine Top 5.
Ja.
Zum Thema Kostümdesign.
Ja, und wir haben natürlich wieder millionenfache Einsendungen gekriegt.
So ist das.
Wir sind ertrunken in Einsendungen. Aber zwei haben wir ausgewählt.
Networking, Social Networking läuft.
Ja, das läuft.
Das läuft bei uns. So.
Ja, möchtest du noch was sagen zu deinem Tag heute oder wie du dich gerade so fühlst, Kenny?
Nö.
Dann mach doch mal den ersten Clip an.
Na, los.
Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat.
Also, heute sind die Clips auch alle sehr abgehackt.
Warum wollen wir nicht weiter diskutieren?
Nein.
Immerhin war der mal kurz und knackig.
Richtig.
Die ersten Clips bei Kenny gehen sonst immer so 2 Minuten oder so.
Schauen wir, was gleich noch so kommt. Also,
was war das?
Das war Ex Machina. Das wird dem aufmerksamen Flimmer-Podcast-Zuhörer schon aufgefallen sein, weil er vorletzten Monat
ja,
in der Flimmer-Vorschau gedacht hat, boah, da müssen wir wohl reingehen,
ja,
weil der Trailer top war.
Und jetzt haben wir es endlich geschafft.
Ja.
Ja. Ja.
Also, ich hatte meine Freude an Ex Machina. Ich fand den gut. Ich mochte mal wieder das mit der künstlichen Intelligenz, dass wir mal wieder eine künstliche Intelligenz in unserer Runde hatten.
Gott sei Dank. Und so oft passiert das.
Und das war dann mal auch ein bisschen anders umgesetzt. Also es war ja so kammerspielmäßig umgesetzt, also alles nur an einem Ort, an einem wunderschönen Ort. Ja. Ich habe dann herausgefunden, dass das ein Hotel ist, das Ganze, und möchte da jetzt meine nächsten Urlaube verbringen.
Wo steht das?
In Norwegen.
Oh!
Ja.
Hör mal.
Also außer der Eingang. Das ist ein Wohnzimmer von einem Privathaus.
Ja?
Dieser geile Eingang. Ja.
Da möchtest du auch deinen Urlaub verbringen.
Boah, in diesem Wohnzimmer, ja.
Und in dieser Küche. Ja.
Ich glaube, man muss auch hier wieder, ich bin immer beim Schalter umlegen, aber muss auch hier, muss man sich, glaube ich, auf was einlassen können. Also, ich glaube, wir gehen dann zu sehr in die Materie erstmal schon rein. Sprich du vielleicht erstmal.
Du bist halt so knauserig, Kenny.
Ja.
Wo du gerade die Optik ansprachst, möchte das damit einleiten, weil die mir im Trailer ja schon sehr gut gefallen hat und die mir auch in diesem Film wunderbar gefallen hat. Und wäre der Film, hätte der nur aus Optik bestanden, dann wäre er vielleicht besser gewesen.
Okay.
Das fing an und da war ich, weil du sagst Schalter umlegen, das hatte mit Schalter nichts zu tun. Mein Schalter war umgelegt.
Ja, ja, okay.
Ich fand das schlecht gemacht. Die Geschichte. Dieser Mann, der halt da hinkommt, was ist der, Programmierer, irgendwas, schieß mich tot, kommt halt zu diesem Technik-Mega-Freak-Genie, der da irgendwie künstliche Intelligenzen herstellt. Und dieser andere Schlumpf soll jetzt gucken, ob er feststellt, ob jemand eine künstliche Intelligenz oder ob der Roboter eine künstliche Intelligenz hat oder nicht. So, das ist der Ausgangspunkt der Geschichte. Der Film geht 108 Minuten und ich konnte irgendwann, das ist recht schnell, überhaupt nicht mehr die Gedankengänge oder diese Wandlung oder Entwicklung dieses Hauptcharakters nachvollziehen. Dieses, ja, ich liebe diesen Roboter. Okay. Ich muss diesem Roboter helfen und der Roboter ist doch eigentlich intelligent und nett und der ist meine Freundin und da. Und weil ich saß wirklich die ganzen 108 Minuten in diesem Kino und habe gedacht, wofür der ganze Scheiß hat, ist ein Roboter. Warum müssen wir uns jetzt, weil das hat der Film nicht geschafft für mich, diese Beziehung oder diesen Roboter in irgendeiner Weise so sympathisch oder so menschlich darzustellen, dass ich dann sagen würde, oh, okay, so wie Chappie. Weißt du, bei Chappie habe ich gedacht, wenn da jetzt Chappie gesessen hätte, dann hätte ich gesagt, ja, der Chappie, der muss da raus. Aber diese oberflächliche Grundgeschichte, die dieser Film ja hat, die hat mich überhaupt nicht, also das ging gar nicht für mich.
Ich glaube, das ist das, was ich auch teilweise meinte am Anfang. Nicht mit Schalter umlegen, sondern ich glaube, man muss das hinnehmen, dass was diese Geschichte mit uns machen will. Weil ich habe ganz groß bei Minus aufgeschrieben, warum fällt der auf diese ganze Sache rein? Mhm. Weil er weiß, dass es ein Roboter ist. Mhm. Und ich glaube, das muss man einfach so hinnehmen.
Also, ja, aber dann bleibt ja in dem Bereich dann geschichtlich für mich nicht mehr viel.
Nein, genau. Ich finde auch, dass der ja versucht, sehr philosophisch und sehr intelligent zu sein, was er aber für mich nicht ist. Für mich ist er unterhaltsam. Ich fand den kurzweilig, ich konnte den gut gucken. Mhm. Aber ich fand ihn jetzt nicht so zum Denken anregen. Das hat Chappie besser gemacht. Das hat diese Entwicklung, gut, der hat uns auch eine Entwicklung von der künstlichen Intelligenz gezeigt, da war schon alles fertig. Ne? Aber ich fand, Chappie hat das Thema künstliche Intelligenz besser aufgegriffen als der Film jetzt. Der Film war für mich spannend. Mhm. Ne? Das ist was anderes für mich. Als
ja, auch nicht. Aber das lag dann vielleicht einfach daran, dass ich die Charaktere überhaupt nicht nachvollziehbar fand. Außer Oscar Isaac. Aber jetzt, der steht ja jetzt, der ist ja der Bösewicht, sagen wir mal so, und steht so ein bisschen außen. Das ist ja ein Supporting-Character eher. Im Vordergrund stehen ja dieser Roboter und dieser Kerl, wo ich auch nicht mehr weiß, wie er heißt. Aber die beiden fand ich total unsympathisch. Mir war sie völlig egal. Mir war auch egal, dass sie dann am Ende da so den Mega-Twist herbeiführt und sich jetzt freut, dass sie draußen rumwetzen kann. Wir spoilen! Ja.
Das sagen wir auch immer erst hinterher.
Ja. Das kennen doch unsere Trollen. dieser andere Kerl ging mir auch irgendwann einfach nur noch auf den Senkel. Also Geschichte,
wie gesagt, ja, ich fand,
oberflächlich story-wise konnte mich das nicht überzeugen, aber weil du sagst, der will unheimlich intelligent sein, in welchem Bereich meinst du?
Ich glaube, dass der auch dieses, dass er so philosophisch sein will, ne? Dieses mit der künstlichen Intelligenz, also dass er immer abwägen will, was macht jetzt einen Menschen aus? Hm. Also die haben doch irgendwann auch mal dieses Gespräch untereinander.
Und mit der Natur auch.
Und wo man dann denkt, okay, das hatten wir schon mehrmals. Das hatten wir schon in anderen Filmen. Und das einfach nur anzusprechen, das bringt es jetzt auch nicht so viel weiter. Mhm. Also was ganz interessant oder was in eine ganz interessante Richtung ging, fand ich, war dieses Imperium, was sich Oscar Isaac ja schon aufgebaut hat da, mit den ganzen Frauen im Schrank. Mhm. Ne, das war ein interessanter neuer Gedanke, der dann hinterher auch noch viel mit mir gemacht hat. Der ging zwar dann irgendwann auch in so eine Horrorrichtung, fand ich, letztendlich, aber diese Überlegung, sich diese Frauen in den Schrank zu hängen und mit denen dann diverse Freuden wahrscheinlich zu haben, war dann doch eklig und spannend.
Ja, und das, wo du das jetzt sagst, das war das, was ich dem Film hoch anrechne oder wo ich auch zu jedem sage, der Filmwissenschaft studiert oder was, wenn ihr ein Hausarbeitsthema braucht, dann nehmt diesen Film, weil ich fand, das war richtig spannend daran. Für mich war das, sobald die Tulla ins Spiel kam, war das ein Gender-Ding. Und das hat sich immer weiter ausgebaut. Der hängt sich da wirklich diese Fuck-Puppets quasi in den Schrank und hat ja auch diese Dienerin da rumrennen. Und letztendlich läuft der Film ja, Spoiler, darauf hinaus, dass sie sich emanzipiert von diesem Kerl, der sie da kreiert hat und ohne Rücksicht auf Verluste haut sie ab in ihre Welt hinaus. Sie möchte nicht gesagt bekommen, wie sie Sachen zu fühlen hat oder was sie wahrzunehmen hat oder wo sie zu sein hat. Sie macht ihr Ding am Ende. Und das war dann für mich wirklich ein interessanter Aspekt bezüglich dessen, was du da gerade alles gesagt hast, auch mit diesem hier philosophisch mit was macht Menschlichkeit aus. Das fand ich total, wo du das gerade gesagt hast, mir das wieder erst eingefallen. Das fand ich total bekloppt. Also auch immer diese war das eine Traumsequenz, wenn er sich immer vorstellt, dass sie rausgeht in die,
ach so,
wie sie Natur wahrnehmen würde oder irgendwie sowas war das doch. Das fand ich so total gewollt und das musste wohl da rein.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war drin, weil es rein musste.
Das hat mir auch nicht gefallen. Wie gesagt, für mich der Film, Story total schwach und dieses Pseudophilosophische dann auch. Was ich gut fand, war dieser Aspekt halt mit dem Gender, weil der auch ziemlich ausgearbeitet war. Und, wie du schon sagtest, die Optik. Und dann, die hat ja auch dann thematisch schon einiges gemacht, weil es gab halt diesen wunderbaren, ich habe das so schön aufgeschrieben, diesen wunderbaren Kontrast wie, zwischen diesem tollen Haus, was ja irgendwie so ein modernes architektonisches Bauwerk ist, und dann wirklich diese Natur, die da drumherum ist. Und das spielt ja so schön in diese Thematik, der Unterschied zwischen Erschaffenem und Wildem, sagen wir mal so. Und dieses Kühle von dem Haus und dieses, wie sagt man, dieses Lebendige von dieser Natur halt drumherum. Das war sehr präsent. Also man hatte ja, dieses Haus war ja schon ein Charakter. Ne? Man lief ja da durch und es war sehr steril, aber auch trotzdem, sobald man rausgucken konnte, ganz toll und aber auch irgendwie klaustrophobisch, also das war super gemacht. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass ich das irgendwie spannend gefunden hätte oder auch irgendwie interessanter, als es dann war. Es war irgendwie für mich,
Also für mich hat das irgendwann aufgehört, wichtig zu sein, was da in diesen Sitzungen stattgefunden hat, weil das war ja irgendwie ein Mittelpunkt des Films oder ein Herzstück des Films, weil das wurde ja auch immer angekündigt, die nächste Sitzung und so. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, die sind aber auch alle ziemlich gleich und das ist egal. Aber ich fand spannend, nicht, dass ich den Charakter so toll fand von den Protagonisten, aber ich fand spannend, was das Ganze mit ihm gemacht hat. Ich konnte mich darauf einlassen, ich habe mich darauf eingelassen, dass er jetzt anscheinend diesem Roboter verfällt und auch dann...
In 10 Minuten.
ja, gut. Weil es war ein armes Würmchen, der bis jetzt anscheinend ja noch irgendwie nicht geliebt wurde und wurde ja uns auch zwischendurch mal
verklickert. Sind die, so sind die Nerds.
Genau. Und keine Familie und so ein Tralala. Jedenfalls fand ich spannend, als es dann in so eine Thriller-Schiene ging am Ende, ne? Mit wie kriegen wir die jetzt da raus und so. Also ich fand das dann mitreißend, wie er versucht hat, ihn betrunken zu machen. Das hatte ich.
Ja, aber das, als dieser Twist dann kam, dieses von wegen, ja, ich wusste ja, dass du jetzt hier nicht trinken wirst, deswegen habe ich das gestern alles schon gemacht. Und ich habe mir so gedacht, nein, das hätte auch hier bei J-Lo passieren können. Worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Also das war für mich schon so ein bisschen so Augenroll. Aber
aber er war super intelligent.
Super intelligent.
Und Oscar Isaac war toll.
Das möchte ich natürlich auch noch ansprechen als großer Fan. Habe ich mich, und auch, der war ja alles Mögliche. Der war lustig und total auch unangenehm. Ich hatte, als er da rumrannte,
schrecklicher Mensch.
Ja, auch die ganze Zeit Angst, dass der irgendwas Unvorhersehbares machen wird. Ja. Und dann kommen halt diese Momente, wo er da tanzt mit dieser einen Frau, die so völlig rausfallen, aber dann total lustig waren und irgendwie das Ganze so auch so ein bisschen aufgelockert haben, aber auch nicht deplatziert wirkten. Also es passte auch irgendwie da rein und... Also der war wirklich prima. Also wie gesagt, die anderen beiden fand ich auch darstellerisch nicht so besonders hervorstechend.
Sie fand ich... Bei ihr habe ich mir nur aufgeschrieben, dass ich fand,
sie hatte ein Top-Kostüm.
Ja, oder was das auf immer jeden das Fall. Ist. Der Design des Roboters war richtig geil. Nein, aber ich fand, ich weiß nicht, wie viel davon CGI war und wie viel sie war, aber diese Bewegungen, also diese Art, wie sie sich bewegt, aber auch, dazu zählt auch Gestik, Mimik, fand ich sehr, sehr passend. Entsprechend.
Akkurat.
Roboter entsprechend. Ihn fand ich auch sehr blass.
Das ist der
so blass, wie er wie er wirklich aussieht. Ja,
das ist der Sohn von Brandon Gleeson, habe ich festgestellt.
Wer ist das denn?
Der Mann aus Brügge sehen und sterben zum Beispiel.
Okay.
Also ein prima Mann.
Ja.
Aber sein Sohn muss da vielleicht noch so ein bisschen lernen.
Sein Sohn hat in einer, habe ich das schon mal erzählt? Ich erzähle es hier jetzt nochmal. Hat in einer Science-Fiction-Serie aus England genau das Gegenteil gespielt. Also hat eine künstliche Intelligenz gespielt.
Okay. Und?
Ja, also das war eine fantastische Folge. Black Mirror heißt die Serie, das kann ich allen nur empfehlen.
Das hättest du letztes Mal machen sollen.
Ja, das stimmt, da sind wir vorbei. Ja.
Ja.
Ja, also. Ich bin eigentlich mit meinen Punkten so gut wie durch. Also was ich vielleicht nochmal sagen will, ist, aber das habe ich auch am Anfang, glaube ich, gesagt, ne? Dass das jetzt wirklich eine bekannte Thematik ja langsam ist mit der künstlichen Intelligenz, aber ja, dass nicht viele Science-Fiction-Explosionen stattfinden, also nicht so toll, sondern dass ich schön fand, dass das an einem Ort war und ja, ich fand das spannend.
Famous last words. Und ja, damit der Flimmerfaktor. Oder möchtest du noch was raushauen?
Nein. Ich habe dann einen Flimmerfaktor von 85%.
Mann, oh Mann.
Weil ich durch und durch unterhalten wurde.
Ich habe 55%.
Okay.
Weil ich nicht durch und durch unterhalten wurde.
So ist es. Ja, okay. Und der Film sah einfach geil aus.
Ja,
ich muss das nochmal sagen.
Da widerspreche ich.
Ja. Okay. Jetzt kommen wir zur neuesten Nicholas Sparks-Verfilmung.
Oh!
Kenn ich doch.
Marsha, richtig?
Mhm. Ja. Komm rein.
Danke sehr.
Sie ist noch oben und macht sich fertig.
Hi.
Hi.
Oh mein
Gott. Hi. Dankeschön. Sehr süß von dir.
Wollen wir?
Ja.
Also.
Schönen
Abend. Schönen Abend, Leute. Bis dann.
Viel Spaß.
Oh mein
Gott, ich will auch
einen
Cowboy.
Das ist die Essenz des Films.
Ja, knapp zusammengefasst.
Ja. The Longest Ride.
Ja.
Passend übersetzt.
Ja.
Mit Kein Ort ohne dich.
Ja. Was auch immer das sollte. Geht knackige 139 Minuten.
Und ist damit viel zu lang.
Ach, Vince.
So, aber, Moment. Ich habe wirklich Schlimmeres erwartet, möchte ich dazu sagen.
Ja, ich muss auch sagen, es hat angefangen und ich habe so gedacht, okay, geht. Schalter umgelegt, ne, ja. Man weiß ja, was kommt. Ich meine,
genau,
ich
bitte nicht. Genau.
Aber je länger das ging, und das ging wirklich lange, und dann gipfelt das ja dann immer noch in solchen Enden, wo du dann wirklich nur noch schreien willst. Und wirklich so, je länger das ging und je mehr das fortlief, diese Geschichte, umso genervter wurde ich davon. Am Anfang habe ich noch so gedacht, ach, das kannst du noch mal gucken, ist ja kein Problem. Aber dann baute sich das irgendwann so aus. Es wurden melodramatische Dinge aufgeworfen, die dann am Ende absolut trivial irgendwie abgehandelt wurden. Und dann kommt noch dieses zuckersüße Ende. Es war irgendwann was schrecklich.
Also ich muss sagen, mit dem Ende hatten sie mich wieder, weil ich fand das nett.
Wo, welches genau? Als sie an ihrem Schreibtisch saß?
Genau. Also, ja, nein, im Prinzip dieses wirklich kitsch überladende, aber mich hat das ganz froh gemacht, dass die dann die ganzen Bilder am Ende bekommen hat und sich gefreut hat. Das fand ich schön.
Du wolltest, dass sie
aber
sich freut.
Ja. Aber dazwischen hat es mich auch irgendwann wirklich verloren, weil, uns werden da zwei Liebesgeschichten präsentiert. Ne? Eine, die ja wirklich, ja, also die Hauptliebesgeschichte, die wirklich total unspektakulär und langweilig ist, weil die beiden auch unspektakulär und langweilig sind.
Yep.
Und dann halt völlig losgelöst davon wird uns diese andere Liebesgeschichte aus den, wann ist das? Zweiter Weltkrieg?
40er, ja.
Wird uns das präsentiert. Und das ist dann, ja, ein bisschen auch zum Mitfiebern manchmal. Und aber völlig losgelöst oder völlig unwichtig für die Hauptgeschichte.
Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Hier, Dramaturgie schafft es nie, die beiden Erzählstränge zufriedenstellend miteinander zu verbinden. Weil, okay, man kann natürlich jetzt sagen, es geht darum, Opfer zu bringen in einer Beziehung. Müssen die ja beide. Der eine will seinen Bullen da nicht mehr. Sie will, weiß ich nicht, die muss ihren Job aufgeben. In der anderen Geschichte können die beiden keine Kinder kriegen. Aber sie lieben sich ja so sehr, dass, am Ende läuft ja alles prima. Ja, aber das reicht ja nicht aus, um das in irgendeiner Weise sinnvoll zu verbinden, weil es ja auch so in der modernen Geschichte dann ja nicht thematisiert wird. Die sprechen ja die ganze Zeit über diese andere Liebesgeschichte, aber da wird ja auch nie eine Lehre draus gezogen oder so. Es wird einfach so erwartet, der Film schmeißt das einem so an den Kopf, dass das irgendwie zusammenhängen muss. Muss man selber herausfinden, woran das liegen könnte.
Ja, genau. Also wir... Vielleicht sagt man das nochmal kurz, dass die Ausgangssituation ist, dass dieses anfänglich verliebte Paar einen alten Menschen aus einem Autowrack rettet, der dann Briefe bei sich hat, die sie...
Wie das so ist.
Mhm. Eine ganze Schatulle, ganz schöne alte Briefe, natürlich wunderschön gemacht, die sie ihm dann am Krankenhausbett vorliest und dann quasi von dieser Liebesgeschichte bezaubert wird. So, man könnte sich jetzt fragen, wie ist es zu diesen Briefen gekommen? Wie ist das passiert? Hast du dir diese Frage mal gestellt?
Wurde das nicht erklärt?
Nein.
Nein. Ich weiß es nicht mehr.
Also ich würde jetzt sagen, nein, weil ich habe so gedacht, warum hat er das? Ich habe nämlich während des Films noch so gedacht, leben die jetzt nicht mehr zusammen? Vielleicht. Oder hat er... Hatte sie irgendwie Alzheimer? Ich dachte
schon bei The Notebook.
Ich dachte, in so eine Richtung läuft das, ne? Dass sie irgendwie, warum schreibt er ihr diese Briefe? Aber nein, die haben anscheinend Tage erlebt, die haben einen netten Tag erlebt und er hat sich danach hingesetzt, hat ihr diesen Brief geschrieben, abgestempelt, zur Post gegangen. Die waren ja alle abgestempelt.
Was du alles mitgekriegt
hast. Abgestempelt, in den Briefkasten geschmissen und dann kam der Brief dann am nächsten Tag im gleichen Haus an. Sie hat den dann...
Hat sie den gelesen?
Ich
habe gedacht, er hat die nur für sich geschrieben. Aber
also höchst merkwürdig. Quasi nur für uns und für die Romanleser damals. Als Mittel zum Zweck. Völliger Quatsch.
Man hätte es auch einfach erzählen können, ne?
Also, ja.
Aber dann... Naja, du musst ja diese Schatulle finden. Du musst ihm ja was bringen.
Diese schöne Schatulle.
Sonst hätte sie ja auch einfach nach Hause gehen können. Hätte den Alten da abliefern und dann so gesagt, tschüss, mein Date ist im Arsch. Aber gut.
Ja.
Gut.
Also, ich habe vor nicht allzu langer Zeit The Lucky One gesehen. Auch eine Nicholas Sparks-Verfilmung. Und The Vow. Auf Deutsch weiß ich gar nicht mehr. Mit Channing Tatum auf jeden Fall.
Das Leuchten der Stille.
Nee. Das ist nicht die Nicholas Sparks-Verfilmung mit Channing Tatum, sondern das ist könnte davon daher rühren. Und das waren beides wirklich schreckliche Filme, die ich nicht aushalten konnte fast. Also die haben mich wirklich angepisst irgendwann, weil die so nervig waren. Und das war dieser Film nicht. Also, weil, ich weiß nicht, ich mochte sie auch ganz gerne. Also die Hauptdarstellerin.
Ich wollte gerade sagen, mein erster Pluspunkt ist, Britt Robertson fällt in den Tümpel. Das ist mein erster Pluspunkt. Da haben wir nämlich ordentlich gelacht.
Meiner heißt so, Protagonistin fällt ins Wasser. Also ist nicht der erste, aber ja. Ich habe das auch. Also ich war eigentlich ganz angenehm überrascht von Britt Robertson, weil sie war... hat mich nicht genervt und das ist schon mal viel wert.
Dass die Leute mich da genervt hätten, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Aber die waren beide unscheinbar.
Ja.
Und dieses Getue ging mir irgendwann schrecklich auf den Senkel, weil ich mir einfach gedacht habe, man könnte doch Kitsch ist ja gut. Ich gucke ja auch Jane Austen und freue mich drüber. Man könnte doch auch sowas jetzt machen und einfach das ein bisschen also besser machen. Man sitzt, ich saß da die ganze Zeit und habe so gedacht, das könnte jetzt nett sein, wenn es nicht so völlig Banane wäre.
Banal, so. Ja, und es war so konstruiert.
Ja, so konstruiert und dann auch so gewollt irgendwie.
Also wir lernen ja dieses Mädchen kennen, das wirklich uns in der ersten Szene suggeriert wird, dass sie überhaupt keinen Bock auf Rodeo hat und auf irgendwelche Cowboys.
Partys.
So, in der nächsten Szene hat sie dann schon die Stiefel an und dann ist sie voll drin, lernt ihn kennen und ist total verliebt und ist dann auf jedem Bullriding-Contest dann auch zu sehen. So, das ist dann ihre Seite. Ihr Opfer, das sie bringt, gerne anscheinend auch, dann soll er dasselbe tun, tut das nicht auf einem ihrer Ausstellungen, ne? Er kommt in ihre Welt und macht da einen ganz kecken, lustigen Spruch, der aber auch irgendwie von ihr schlecht aufgenommen wird und dann haben wir ein Drama und das ist der Konflikt, das muss man sich auch mal überlegen.
Und sie will, darum geht es ja bei ihr nicht nur, bei ihr geht es ja auch um diesen Job, der ja auch außerhalb dieser menschlichen Zone sich befindet, in der er ja zu Hause ist. Ne?
Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass sie vor allem angepisst ist darüber, dass er sich nicht in ihrer Welt zurechtfinden möchte.
Ja, aber ich fand, er war genauso angepisst davon, dass sie immer wollte, dass er da aufhört mit seinem scheiß Bullenreiten. Also da würde ich jetzt nicht abwiegen, wer da irgendwie, keine Ahnung.
Aber okay, aber halten wir fest, sehr banale Konflikte.
Ja, banale
Konflikte. Die einen einfach nicht.
Und was ja dann, und die andere Geschichte war wirklich schöner, auch, also die war.
Und auch ein schöner Konflikt.
Genau, das war auch ein schöner Konflikt, aber ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, warum ist das nicht mal nett gemacht worden? Die sind sich ja auch nur am Anschmachten. Und dann es wird ja suggeriert, dass da wirklich die Hölle auf Erden ist, und da glaube ich ja auch sogar. Aber es wird halt alles sehr zugespitzt, überspitzt, wie schrecklich das ist. Und sie kommt auch zu dem Schluss,
keine Kinder bekommen zu können.
Es geht nicht mehr, geht nicht mehr, und da ist weg. Und 2 Minuten später steht sie wieder vor der Tür und es ist auf einmal alles gut. Und man muss das auch einfach so hinnehmen. Das hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Also, nee.
Ja, mich hat das so manchmal ein bisschen berührt.
Ja. Aber das Gesamtkonstrukt, Kenny, das hat mich nicht...
Nee, das war so sehr wahllos und... Aber ich wollte das nochmal sagen, das, was ich auch im Kino gesagt habe, auch dieser Film hat es gut hingekriegt, eine Sexszene sehr schön zu inszenieren.
Weil du das auch gesagt hast.
Im Gegensatz zu 50 Shades of Grey. Also daran, das wird jetzt immer der Maßstab für dieses Jahr sein, um zu zeigen, dass man es auch gut hinkriegen kann. Also ästhetisch ansprechend und auch wirklich... Schön anzusehen. Einfach schön anzusehen. Das hat der Film auch geschafft. Auch wenn es nur diese kleine Minute war.
Von 139.
Ja.
Aber das war prima. Ich habe ja noch hier aufgeschrieben, also ich habe wirklich einen relativ niedrigen Flimmerfaktor, aber der Film erfüllt ja Genre-Konventionen. Ich glaube auch die Damen um uns rum, und du warst wahrscheinlich der einzige Mann, nein, du warst der zweite Mann im Kino.
Ja.
Und die Damen um uns rum, wir hatten ja ein Top-Publikum, die haben sich alle gefreut und das ist ja auch in Ordnung. Die waren voll drin und die Hälfte um mich rum war am Heulen.
Ja, das stimmt.
Also die gingen ja alle wirklich total darauf ab und die haben da ihren Schalter umgelegt. Aber, also was ich sagen wollte halt, das ist halt diese Genre-Konvention auch erfüllt. Das ist ja teilweise auch putzig und niedlich und süß und was auch immer und romantisch. Aber
aber dann hatten wir, weiß ich nicht, so niedlich, also vielleicht hätte man das dann vielleicht ein bisschen lustiger machen können oder was weiß
ich. Sie ist doch in den Tümpel gefallen.
Ja, ein bisschen mehr von sowas. Keine Ahnung.
Ja.
Also.
Ja, das hat sich auch so ernst genommen.
Ja.
Also.
Naja, aber das sind die alle.
Ja.
Ganz ernst und ganz. Ganz viel.
Herzschmerz. Ja.
Ja. Nein, aber. Also ich habe auch einen relativ niedrigen Flimmerfaktor, aber ich könnte mir das auch nochmal angucken. Glaube ich schon. Ich wüsste, der geht unheimlich lang, aber wenn ich jetzt hier auf der Couch sitzen würde und dann bald quatschen könnte...
Voll trunken wärst.
würde ich mir den auch nochmal angucken. The Lucky One würde ich mir nicht nochmal angucken, weil den fand ich einfach nur scheußlich und viele andere Filme dieser Art. Also der hat schon dann ein paar Sachen vielleicht besser gemacht. Als
ja, aber da denke ich auch einfach nur, bei dem Film, wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann würde ich The Notebook anmachen.
Ja.
Weil, okay.
Das, aber ja.
Außer, dass natürlich da dieser Film Jack Houston hat. Das okay. muss ich natürlich sagen, aber ansonsten, der andere Film hat Ryan Gosling. Also, nee. Nee.
Ja. Also, Der da reingeht, weiß, was er erwartet und mehr kann man noch nicht erwarten. Ne?
Ja.
Ist das eine gute Zusammenfassung?
Das ist auf den Punkt. Achso, ich wollte noch sagen, der Hauptdarsteller aus dem modernen Plot ist ja der Sohn von Clint Eastwood.
Ja.
Scott Eastwood. Und ich habe jetzt ganz oft schon Zitate von ihm gelesen, dass er immer wieder sagt, ich bin vielleicht kein besonders guter Schauspieler, aber ich bin pünktlich am Set. Und wenn die Kamera rollt, dann mache ich das, was ich machen soll. Und wir kommen so voran. Ich bin verlässlich. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, aber ob das ausreichen wird?
Naja, für sowas anscheinend.
Vielleicht, aber vielleicht sehen wir ihn dann jetzt vorläufig nicht mehr so oft. Man weiß es nicht.
Vor allem, wenn er selber schon so also motiviert in die Welt posaunt.
Ja, aber naja.
Ja, Kein Ort ohne dich hat von mir einen Filmerfaktor von 40%.
Ich habe 35%.
Okay.
Da sind wir uns ja relativ einig.
Ja.
Die Damen um uns rum würden bestimmt mehr rausrücken.
Die würden jetzt schreien.
5 von 5 Taschentüchern.
Ja. Okay. Ah. Aber ich weiß auch gar nicht mehr. Es wäre ja eigentlich ganz interessant, mal zu wissen, wenn jetzt so ein Nicolas Sparks-Fan wäre, wo sich das so einordnet. Ob das jetzt sehr gut war auf so einer Skala oder sehr schlecht, ob es da bessere gibt.
Ja.
Oder schlecht, sehr viel schlechterer. Da sind wir nicht so drin im Thema.
Also schreibt uns, wenn ihr in der Materie seid.
Genau, genau.
Wir lesen das gerne.
Also die Mail. Mehr nicht.
Wir gucken das nicht gerne, aber wir lesen das gerne.
Okay, Film Nummer 3.
Ich werde jetzt den Tank abkoppeln.
Du hast gesagt, ich verfolge ein paar Wagen. Vielleicht. Es sind 3 Kriegstrupps.
Tja, ich hatte wohl kein Glück.
Tja.
Tja. Mad Max Fury Road.
Tja.
Willst du was dazu sagen?
Nein. Das steht für sich. Das war wirklich einer der besten Filme. Seit langem.
Ja.
Also ich bin absolut begeistert. Es gibt nichts an diesem Film, was ich kritisieren kann. Nichts. Gar, wirklich gar nichts.
Ich habe eine kleine Sache.
Nein, gar nichts, Jenny. Gar nichts.
Aber das ist bringe ich vielleicht gleich mal kurz ein.
Nein,
das ist jetzt noch nicht.
Das will ich nicht hören.
Okay.
Das ist nämlich eine Lüge.
Ja.
Ja.
Also, was ich dem Film jetzt schon zugute halte, ist, dass ich mir denke, den kannst du immer gucken.
Ja.
Den kannst du immer und immer wieder gucken. Ne? Also, wir haben den 2-mal jetzt geguckt. Ich habe zu Katharina danach gesagt, so, wann gucken wir den jetzt das nächste Mal? Weil, der wird immer wieder ein Spaß sein.
Ja.
Und das schaffen wenige Filme.
Ja, vor allem, wenn du auch genau weißt, wie das anfängt und endet und wie der Mittelteil ist und du auch weißt, wie diese ganzen Stunts verlaufen, die ja in diesem Film vorkommen. Es ist immer noch das gleiche Gefühl. Das ist wirklich ein Film, den fühlst du. Also,
ja.
Also, ich saß da und ich habe mich teilweise wirklich gefühlt wie in einer Achterbahn. So, dass der Magen dir hochfliegt teilweise. Also das
wir waren in einer D-Box.
Das hat alles gewackelt. dass man da einfach, wenn da einer runterfällt, denkt man sich nur, es ist ein total Wahnsinn, wie man das bildlich vermitteln kann. Das hat mich richtig umgehauen.
Ja, und wir reden hier von einem Actionfilm, also reiner Actionfilm, sag ich mal, der ja im Prinzip eine super simple Handlung hat und auch die ganze Zeit ja die gleiche Handlung hat. Trotzdem dabei absolut abwechslungsreich ist. Also von seinen ganzen Action-Szenen. Das ist ja im Prinzip von dem, was passiert. Es ist ja alles das Gleiche, die ganze Zeit. Aber trotzdem ist es von Anfang bis Ende, kommt immer was Neues. Stell dir das mal bei Transformers vor. Stell dir mal vor, wie Michael Bay sowas machen würde.
Das möchte ich nicht
super sehen. Langweilig. Ja. Und also es ist für mich ein Wahnsinn, wie man das hinkriegt. Ich bin jetzt nicht der größte Action-Fan. Es ist für mich ein Wahnsinn, wie man das hinkriegt, den Zuschauer 2 Stunden, wir reden hier auch von 2 Stunden, bei der Stange zu halten. Mit so einem Ideenreichtum.
Das zum einen. Und ich glaube einfach, dass das unheimlich gut strukturiert ist, der Film. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, das stimmt nicht. Ich sehe das anders. Aber für mich war das so, dass ich nicht gedacht habe, so, wir hatten jetzt diese Action-Szene. In 2 Minuten kommt wieder eine. Scheiße. Ich habe immer nur gedacht, wann kommt die nächste? Ich will das einfach weitersehen. Das ist einfach nur geil. Nein, aber auch, dass dazwischen halt immer diese schönen, ruhigeren Momente sind. Dieses Innehalten und ein bisschen Dialog, ein bisschen Charakter ausbauen, ein bisschen, weiß ich nicht, Leitmotive reinbringen und dann wieder Action. Und das lag so gut in der, hat sich so gut ausgewogen, wie sagt man das, das war so gut ausgewogen. Das war prima. Das war von der Dramaturgie her prima. Das war prima.
Ja, wobei ich das, also gut, wahrscheinlich hätte ich das dann doch gebraucht im Nachhinein, weil nur Action wäre auch zu viel, aber für mich war diese kleinen Szenen, die, da würde ich jetzt nicht sagen, oh, die waren so toll oder was. Also mich für mich trägt da die ganze Action den ganzen Film und so, was es ja auch soll und trotzdem sind die kleinen Szenen dabei, aber auch für mich nicht wichtig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde doch, also für mich, weil der war für mich auch nicht nur ein Actionfilm. Natürlich denkst du dir, das ist der Film, wo wirklich geile Action ist. Aber der hatte auch so viele unterliegenden Thematiken, die ich total spannend fand und die auch so resonieren, finde ich, mit unserem Leben heute. Was heißt nicht mit unserem, aber vielleicht in anderen Ländern. Halt diese ganze geschichtliche Anfang zum Beispiel. Das fängt ja damit an, dass hier Imperator Furiosa loszieht und da die, wie nennt man das? Brutmaschinen.
Ja.
Diese Frauen entführt von diesem Warlord da.
Moment.
Ja.
Es fängt an mit einem total geilen Intro.
Ja, ich rede doch jetzt von der Geschichte. Hey.
Okay, aber das sehe ich dann immer nur.
Um die dann da zu befreien, dann diese ganzen Frauen, die da gehalten werden, um Milch zu geben, dann diese kleinen Kinder, die da gehalten werden und so total gebrainwashed sind, dieser Religious Fanatism, den Nicholas Holt's Charakter da an den Tag legt. Ich fand das alles so richtig, das passte auch in dieses Setting irgendwie. Es war so, und dafür, dass es ja so ein Dystopian-Film ist, passte das auch super da rein. Und das war so. Ich fand das gut, dass das da drin war, weil das so aussagekräftig war. Und die sind ja alle unterwegs als Team, als Grüppchen, um sich dagegen zu stellen und das auch letztendlich schaffen. Und das ist so erbaulich gewesen. Und ich fand das total mitreißend. Auch wenn das, natürlich war das nicht subtil oder so. Nee. Aber es war halt da und hat da reingespielt.
Passte da rein
und ich fand es nicht nur so, war okay, sondern ich fand, das war super, dass das da drin war, weil es irgendwie alles andere auch unterstützt hat und nichtsdestotrotz, um dazu überzuleiten, waren die Stunts der Wahnsinn. Das ist wirklich einfach nur wirklich atemberaubend gewesen. Vor allem, wenn man auch dann bedenkt, dass ja vieles davon einfach wirklich gemacht wurde.
Das meiste, ne?
Ja.
Also zumindest so würde ich mal behaupten. Ich weiß es jetzt nicht, aber man also wenn...
Ich denke mal, dieser Sandsturm war...
Naja, gut. Aber das, was man sieht, sieht schon alle sehr echt aus.
Ja, ich glaube, die haben auch Computertechnik, habe ich jetzt oft gelesen, nur benutzt wirklich, um dann Seile wegzumachen und sonstiges.
Ja.
Du hast da ja auch eine Horde an Stuntmännern. Ich habe gelesen, es waren Leute vom Cirque du Soleil dabei, was man ja auch sehen kann irgendwie. Weil das ist so.
Das ist ja auch, ja, genau.
Choreografiert, genau. Und so athletisch auch zum Teil. Aber trotzdem auch so derbe und es gehen Autos kaputt, es explodieren Dinge und es ist von Anfang bis Ende auch mitreißend. Mhm. Also, der Wahnsinn.
Uns werden da auch allerlei kuriose Charaktere präsentiert, ne? Kuriose, also ich finde, der, wie ich gerade schon gesagt habe, der Film ist so kreativ. Der ist kreativ mit seinen Autos, mhm. Mit dem Design der Autos, mit dem Design, ja, mit der Optik der Charaktere. Mhm. Also man hat das Gefühl, die Leute hatten eine unheimliche Ideenreichtum und eine unheimliche Freude, das auf die Leinwand zu bringen, ihre Ideen auf die Leinwand zu bringen. Also dieser Panzer mit Rädern, das ist alles, sah alles so gut aus. Und ich habe immer gedacht, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes, was wird uns jetzt noch präsentiert? Also, ja.
Ja, das ist dann vielleicht auch was für Leute, die jetzt nicht schon denken, sie sind mega Mad Max Fans von 1979 an und freuten sich jetzt wie Bolle auf den Film.
Sondern wie auch, ich, es nicht war.
Ja, sondern man muss da sich auch einlassen auf, wie du sagtest schon, das fängt ja auch schon an so. Mhm. Und da musst du da halt auch erstmal hinnehmen, dass da
ja, alle ja.
so rumrennen, dass das ja auch eine unheimlich krasse Farbgebung hat
ja,
und
genau.
Einfach so einen Look hat und dass da einfach auch vorausgesetzt wird, dass du hinnimmst, dass sie jetzt einfach alle in der Wüste leben.
Ja.
Die Zivilisation ist einfach weg und der Bösewicht kann da treiben, was er gerne möchte.
Mhm.
Aber dazu sage ich halt, dass dass es noch so verankert ist mit unserer Realität, dadurch, dass es halt diese Thematiken hat, die ich spannend fand.
Ja, und ich fand das auch überhaupt nicht schwierig gemacht, diesen Einstieg zu finden. Also diese Realität, die wurde uns einfach präsentiert, diese alternative Realität wurde uns einfach so präsentiert, die war so, und ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, mich darin zurechtzufinden.
Nee.
Also woran das liegt, weiß ich nicht. Das, vielleicht, weil ich jetzt immer wieder darauf gewartet habe, was wird uns jetzt als nächstes? Ich war interessiert daran, ne? Mich hat das gehuckt, weil es gibt ja auch Filme, wo man sich denkt, ja, das ist Scheiß, ne? Wenn es um alternative Realitäten geht. Aber da war man einfach irgendwie sofort drin. Und das hat der Film super von vorne bis hinten durchgezogen, diese Realität als das einzig Wahre darzustellen und ja, uns damit zu erfreuen. Im Prinzip.
Ja. Ne? Und das finde ich dann auch, dass es ein bisschen anknüpft auch an die anderen Teile, weil ich habe auch beim ersten Teil, den habe ich auch erst vor kurzem gesehen, gedacht, was ist denn hier los? Weil ich wusste nicht so wirklich, was mich erwartet. Und das ist halt auch so, das schmeißt dich auch einfach so in so eine alternative Realität, die noch schon eher an dem dran ist, was wir jetzt hier haben. Aber nicht so krass.
Mhm.
Aber es war auch so nach dem Motto, was ist hier los? Aber man nimmt es halt einfach wirklich so hin und oder nicht, dann ist man raus. Aber wenn man, dann ist man, glaube ich, gut bedient, weil es einen rewardet, würde ich
ja.
behaupten.
Ja. So. Haben wir was? Nee. Achso, wir haben ja jetzt im Prinzip, habe ich ja am Anfang gesagt, es gibt was, wo ich gedacht habe, so ein bisschen, das denke ich, habe ich auch beim zweiten Mal sogar jetzt gedacht, als wir den Film wieder geguckt haben.
Nein.
Weil es kommt ja irgendwann der Moment, wo sich dieses Trüppchen, was sich dann irgendwann ja auch gut gebildet hat und die gut miteinander verwachsen sind, wo sie sich dann denken, okay, wir gehen wieder zurück. Dann habe ich so gedacht, jetzt das Ganze nochmal zurück und den ganzen Weg nochmal und es wird ja sowieso wieder das Gleiche passieren. Gut, ich habe mich dann aber eingelassen und das war ja dann auch geil, weil dann kommt ja dieses geile Finale.
Ich
ne?
sagen.
Nein, das ist ja auch gut. Und das ist auch geil gemacht und ja, der Film, der setzt das auch komplett durch, dass er von Anfang bis Ende die gleiche Handlung hat, dass da nichts anderes passiert, sagen wir mal so, als diese Verfolgungsjagd. Aber mich hätte vielleicht auch interessiert, in welche andere Richtung das auch noch hätte gehen können. Ich wüsste jetzt nichts anderes, aber im Kino habe ich auch beim zweiten Mal gedacht, vielleicht hätte noch was anderes passieren können, als jetzt wieder zurück und wieder tralala, alle hinterher. Und also das war so meins.
Kenny. Aber das ist doch gerade das Tolle, finde ich, dass sie sagen, wir fliehen nicht, wir gehen dagegen
an. Ja, das ist ja toll für die Handlung, ja, und für die Charaktere. Ja, nein, so. Aber ich habe jetzt gedacht, also im ersten Moment habe ich gedacht, und das habe ich auch wirklich beim zweiten Mal gucken gedacht, jetzt wieder zurück, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Das war so ein bisschen.
Kenny.
Aber dann sind die Leute da hergeschwungen.
Ich wollte gerade sagen, war ja auch immer noch krasser ja, aber, als das Mal.
Genau, dieses Finale, das ist ja einfach nur geil gewesen.
Ja. So ist es. Kenny.
Ja.
Du hast doch letztens zu mir gesagt, du glaubst, das ist ein Film, Actionfilm für Frauen auch besonders.
Ja. Ja, ich habe so gesagt, ja.
Mhm. Ja, ich dachte, du führst das aus.
Nein, ich habe das vor allem deswegen gesagt, nee, ich habe nicht gesagt, besonders für Frauen, also. Aber ich glaube, dass Actionfilme vor allem auch oft auf Männer zugeschnitten sind, aber dass, wenn sich hier Frauen den angucken, dass die auch denken, ja, das ist auch.
Dass sie sich zum ersten Mal nicht verarscht
worden. Das ist ziemlich geil, ne? Ja.
Ja. Ja, gut. Nein, weil das ja jetzt auch, das ging, bevor ich den Film gesehen habe, schon megamäßig durch die Presse, dass auch so irgendein Men's Rights Activist Group Ding gesagt hat, man sollte das nicht gucken, das wäre feministische Propaganda. Was ich super lustig fand. Und dann halt auch ganz viele Interviews mit Charlize Theron kamen. Ja, hier, Frauen können auch die Apokalypse überleben. Und dann auch die ersten Reviews reinkamen von wegen, ja, das ist ein feministischer Actionfilm und das ist ein Actionfilm für Frauen. Und mich stört das halt so ein bisschen. Ich meine, natürlich, das ist auch wirklich ein Film, wo du dir denkst, ich komme mir wirklich mal nicht verarscht vor, weil ich nicht wie in unserem nächsten Film zum Beispiel Mary Louise Parker bin, die einfach die ganze Zeit nur irgendwo hinterhergeschleift wird, sondern weil da halt mal dem Realismus entsprechend die Frauen auch mal anpacken. Aber ich finde, dass das drängt das so wieder in eine Richtung, das ist ein feministischer Actionfilm. Ja, nein,
ich glaube,
das ist einfach ein Actionfilm.
Ja, ich glaube.
Und der ist einfach geil. Und da ist doch auch egal.
Ich glaube, man muss es auch nicht übertreiben. Also, erstmal nochmal, ich glaube, das ist einfach ein Film für alle. So.
Ja.
Und gut, Charlize Theron packt da jetzt gut mit an, aber Max ja auch. Mhm. Also, die ergänzen sich ja prima.
Eben. Und so. Ich glaube auch, dass. Man muss nämlich noch dazu sagen, dass ich bei den anderen drei Teilen und den ersten zwei Teilen gedacht habe, was ist hier los? In dem ersten Teil, die Hauptfrau, oder wenn man von Hauptfrau reden kann, die ist einfach nur dull. Und man denkt sich, dass du gestorben bist, macht Sinn, weil du einfach nur dull bist. Im zweiten Teil kommen Frauen so gut wie gar nicht vor, außer so Side-Characters, die auch vergewaltigt werden oder irgendwie sterben oder einfach nur in der Ecke stehen. Im dritten Teil ist Tina Turner. Das ist ja dann schon eine Verbesserung gewesen. Und jetzt als gute Konsequenz für George Miller war das jetzt wirklich ein persönlicher Weg zu sagen, so, jetzt packe ich da auch mal eine Frau rein, die was drauf hat. Mehrere Frauen, die was drauf haben. Und ich stelle das, und das machen wenige Filme, gleichberechtigt. Das finde ich nämlich so prima. Gleichberechtigt auf eine Ebene. Und darum, wie du schon sagst, also, darum geht es ja. Es geht um Teamwork, es geht um dieses Trüppchen, das sich bildet. Und dass die Frauen da sind ja auch unsere Amazonen da, wie heißen die?
Ja, ja.
Die Brutmaschinen sind dabei. Und die sind jetzt nicht, sagen wir mal, das, was Charlize da ist, so eine Kampfmaschine.
Nee, aber die sind sehr natürlich.
Ja, und die unterstützen ja, jeder hat ja da irgendwie eine Charaktereigenschaft. Hier, Zoe Kravitz ist besonders, die sieht die Sache, wie sie sind, ne? Hier die Rothaarige ist so eine nette und eine liebenswürdige. Und dann die eine Oma da ist so eine naturverbundene. Und das ergänzt sich halt alles so prima. Die kommen alle zusammen, tun das zusammen, was sie können. Und dann schaffen sie das, was sie schaffen wollen. Und das finde ich prima.
Mal klettert Furiosa da am Auto herum und mal Max. Genau. Und repariert irgendwas.
So gut. Mal fährt die eine, mal der andere.
Aber schießen kann nur sie anscheinend.
Das ist halt
und das ist auch wahrscheinlich der Punkt.
Das ist der Punkt. Ich möchte nur einmal kurz, völlig aus dem Nichts jetzt ansprechen, diese Kampfszene, wo er diese Maske noch aufhat.
Ja, ja, das ist...
Das ist stimmt. So toll gewesen. Und weil da packen die Weiber ja da auch mit an.
Ja.
Die Brutmaschinen. und Nax, also hier Nicolas, ja. Das ist Charakter. Das war auch ganz prima.
Also ich habe, dieser Prolog war wirklich super. Dann kam, ja, so ein bisschen Handlung musste ja dann kommen, ne, um dann zu dieser nächsten Action-Sequenz zu kommen mit dieser Kette. Mhm. Ne? Ich habe, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, ich danach gedacht, boah, seit diesem Moment, als die zusammengekettet waren, hatte der Film mich. Und da war ich so drin. Und das endete damit, dass er dann in den Sand schießt. Ne? Mhm. Und wo man dann zum ersten Mal so ein bisschen durchatmen kann. Also das war für mich auch der Wahnsinn. Das war so geil choreografiert, dass wo du das jetzt sagst, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber das war für mich auch richtig super.
Also es ist auch eine der Szenen, die... Also ich meine, da sind tausende von Szenen, wo man sich denkt, oh, aber die ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, weil die einfach wirklich gut gemacht war und
ja,
top.
Das hat auch so einen schönen Sound, der Film, ne?
Ja.
Also nicht nur jetzt musiktechnisch, sondern was auch herrlich ist, weil wenn der da mit seiner E-Gitarre steht, aber auch einfach dieses Sounddesign, also diese krassen Metallklänge, ne, und
Motorenklänge.
Genau, die gehen richtig durchs Blut. Maximum Sound.
Maximum Sound, genau.
Ja.
Was wollte ich noch sagen? Ach ja, weil der Film ja auch Mad Max heißt, vielleicht sollte man ein bisschen über Max sprechen. Mhm. Ich fand ihn in den anderen Filmen war vielleicht ein bisschen gesprächiger.
Ja, okay. Ich dachte, das wäre so seine Art.
Also ich finde, Tom Hardy hat das schon arg auf die Spitze getrieben, aber ich fand das herrlich, weil okay, das teilweise ja auch richtig lustig war.
Ja.
Der war ja schon fast spleenig, wie der da immer nur so gegrunzt hat, immer so, der hat ja nie richtig geantwortet. Und ich fand das nett gemacht, es war total anders für mich, als Mel Gibson das gemacht hat, aber es war cool. Also, mir hat's gefallen.
Und wenn er dann gesprochen hat, dann hat es auch gedröhnt. Ja. Im ganzen Saal. Also.
Vor allem am Anfang.
Dieser Monolog am Anfang ist einfach nur Wahnsinn.
Ach, ja. Der Nicolas, ich habe mich sehr gefreut, dass der da so abgehen kann. Man kennt ihn ja immer nur so als so.
Hutzel.
Ja, Hutzel oder so einen kleinen Fiesling, aber immer so bedeckt und zurückhaltend, und das war mal schön.
Ja.
Das
und da macht auch so eine nette Entwicklung durch da.
Ja, das war ja auch. Und sein Charakter fand ich diesbezüglich thematisch dann auch spannend, weil er war ja halt dieser gebrainwashed kleine Junge, der dann da rauskommt. Ich meine, ich sag nicht, das wäre jetzt besonders subtil da reingearbeitet. Das entwickelt sich auch schnell und ist auf einmal so, aber es passiert so viel. Und die Spannung muss erhalten bleiben. Und da hat das Konzept für mich völlig funktioniert, dass man das so reinschießt einfach und die Leute können es aufnehmen oder nicht oder sich nur an der Action erfreuen oder auch nicht. Und das hat für mich alles funktioniert.
Das ist auch eine kleine arme Wurst so ein bisschen.
Ja, eine kleine arme Wurst ist er.
Also wenn er da von dem einen Auto aufs andere springt, nach dem Auftrag des Bösewichts,
da habe ich
so gedacht... Wie geil wäre das, wenn er jetzt einfach daneben springen würde. Aber dann fällt er über die Kette oder so. Das ist eben so geil.
Ja, er war auch ein bisschen trottelig.
Ja.
Der Böse,
ja,
der sieht ja auch so geil aus. Ne? Der ist ja schon
einfach nur eklig.
Creepy,
ne?
Ja. Ja, ja. Nee.
Ja.
Ja.
Das war ein Film. Also echt super zu empfehlen für alle. Ich wüsste auch nicht, ja.
Ich frage mich auch, weil der Film ja auch dermaßen jetzt gehypt ist. Die Welt liebt ja diesen Film. Hm. Ob der sich durchschlägt bis zu den Awards, das frage ich mich wirklich. Weil da gehört der rein. Das ist ein Genre-Meilenstein für mich. Also wer das übersieht, ist blind und bekloppt in der Birne.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Und mal schauen, wann es das Sequel erwartet.
Ja.
Ne?
So ist es.
Ja, also ich bin durch. Schöne Farben hatten wir schon.
Schöne Farben hatten wir schon.
Ach so, und ich habe irgendwo gehört, dass gerumort wurde vorher, oder wahrscheinlich ist das dann auch in dem Kontext, was du vorhin gesagt hast, mit den, dass der so feministisch wäre, dass es auch zuerst so benannt werden sollte, also dass das irgendwie schon ein Hint im Titel gewesen sein soll, aber dass das dann wieder geändert wurde in Fury Road und dass das aber ja Fury Road so wie Fury Roja, ne, dass ja. Das zumindest so in Verbindung steht. Das fand ich dann ganz nett.
Ja, und auch schön, dass die beiden ja am Anfang als Cast zusammen nebeneinander stehen.
Ja.
Das ist auch nett.
Ja.
Prima.
Prima.
So muss es weitergehen. Gut. Aber hier geht es nicht so weiter. Aber erstmal ein Flimmerfaktor. 100%.
Ja, habe ich auch.
Sehr gut. Aber ich glaube, das konnte man erahnen.
Den hätte ich jetzt vergessen.
Außer okay. Bei dir, du warst ja so negativ gerade.
Ja.
Weil die nicht in Salz gefahren sind, sondern wieder raus.
Ja, wer weiß, was die da noch erlebt hätten. Aber wahrscheinlich sehen wir da den fünften Teil.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann Mad Max Salt Legends oder so.
Okay.
Das Anwesen sieht fantastisch aus, Victoria. Wie bekommt ihr denn die Umstellung?
Mir gefällt es hier. Ich liebe es zu backen und die Blumen zu arrangieren.
Die haben uns pensioniert.
Du kannst nicht den Schalter umlegen und jemand anderes sein.
Was sollen wir denn jetzt nur tun?
Ich übernehme hier und da einen kleinen Auftrag. Ich kann es nicht lassen, verstehst du?
So, Red.
So, ja.
Wenn man diesen Clip hört, denkt man, oh. Wenn man diesen Trailer sieht, denkt man, oh, das.
Man denkt erstmal, oh, Helen Mirren feuert eine.
So,
ein Maschinengewehr ab.
Helen Mirren kommt erst nach einer Stunde vor, ungefähr.
Ja, so ist es.
Also, wir reden von Red. Und Red.
Älter, härter, besser.
Vereinigt ein paar alteingesessene Hollywood-Darsteller.
Ja, aus dem Jahre 2010. Kannst du fassen, dass das schon so alt ist, in Anführungszeichen? Kam mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass dieser Film rauskam.
Ja, eigentlich nie. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, der wäre noch älter.
Echt?
Nee. Ja.
Naja. Ja?
Ja.
Hollywood-Hasen. Bitte?
Genau. Ich habe die jetzt nicht aufgeschrieben, aber das sind Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman, Helen Mirren. Das war's.
Brian Cox war auch noch dabei.
Ja. Und
das Ganze basiert auf Comics.
Und das könnte so nett sein.
Ja.
Also dieser Clip, dieser 20-sekündige Clip, den wir gerade gehört haben, hört sich nett und humorvoll an. Mhm. So, aber irgendwie...
Jetzt kommt die Wende, ich spüre sie.
Zündet das überhaupt nicht. Weil, also irgendwie erreicht, hat der Film einen nie von Anfang an nicht erreicht.
Nein.
Und das war so komisch.
Dieser Film war mega langweilig. Das ist mein erster Punkt. Mega langweilig. Ich konnte das
einfach
nicht
durchweg
fassen.
Langweilig.
Ja.
Habe ich auch geschrieben.
Also, wie gesagt, hier, ne, von Anfang bis Ende keine interessante Geschichte, so eine 0815-Geschichte, was ja nicht schlimm gewesen wäre, wenn bei dieser Horde an Schauspielern da immer ein interessanter Charakter dabei gewesen wäre. Gab es aber nicht.
Nein.
Einfach nur langweilig.
Ja.
Und ich weiß, wir haben einmal gelacht und dann war's.
Ja, also, dieser skurrile Moment mit den mit dem Stoff dir da.
Dem Stoff. Achso, ja, genau.
Ja, also ansonsten, diese Story ist so langweilig und die macht auch nichts mit den Charakteren, die macht nichts mit dem Zuschauer. Es ist überhaupt gar keine Bedrohung zu spüren in einer Story, wo ja wirklich auch wieder fast die Welt untergeht am Ende, ne? Und man denkt sich, ja, okay, und jetzt? Ja.
Ja, ich habe auch noch aufgeschrieben, die Action ist ein Witz, weil ich kann mich an nichts erinnern, was, außer an die Szene, in der Bruce Willis kurz aus dem Auto steigt, während das fährt, falls du dich daran erinnern kannst. Das ist ziemlich am Anfang. Ich habe gedacht, das ist doch jetzt hier wirklich ein Witz, oder? Das meint ihr nicht ernst. Das war nämlich richtig
schlecht. Naja, woran ich mich erinnern kann und was ich eigentlich ganz cool fand, aber das war auch wirklich ganz am Anfang noch. Aber das ist jetzt auch nicht so ein Action-Moment gewesen, war das, wo er die Patronen erhitzt hat.
Da kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern.
Das habe ich einfach noch nie gesehen und fand das war auch ganz nett inszeniert, diese Nahaufnahme von den glühenden Patronen und dann...
Ich weiß das nicht mehr.
Naja, mich hat das anscheinend gepackt.
Ich habe nur noch aufgeschrieben, das permanente Bedürfnis, Mary Louise Parker Charakter vor einen Zug zu schmeißen und dann zu verbrennen. Das hatte ich während des ganzen Films. Die ging mir sowas von auf den Senkel. Ja. Diese dulle Frau da. Also nee.
Und dann wurde ich das nur ausgedrückt.
Immer noch suggeriert, wenn das hier so abenteuerlustig ist, die Alte. Ja, hör mal, war die abenteuerlustig.
Das hat uns schon suggeriert, die Abenteuerlust wurde uns schon suggeriert mit den Postkarten immer.
Ich weiß das nicht mehr.
Macht diese Übergänge von Szene zu Szene, waren doch immer so Postkartenoptik.
Ah, Postkartenoptik, das war sehr abenteuerlich, ja.
Also ich habe nur geschrieben, nervige Mary Louise Parker, aber Helen Mirren ist auch nicht viel besser, habe ich geschrieben.
Ich habe geschrieben, es wurde unwesentlich besser, als Helen Mirren kam. Weil dann kam noch diese Szene, die wir da gerade gehört haben.
Naja, aber dann...
Ich fand es ganz prima, als sie in diesem Abendkleid umhergestockt ist, in diesem Riesenboot. Als sie dann da ihren Job annehmen wollte.
Aber dann bekommt Helen Mirren auch diese langweilige Liebesgeschichte angedichtet und man denkt, man will am Ende auch noch mit den Augen rollen, wenn die sich dann wieder vereinen. Auch wenn Morgan Freeman wieder von den Toten aufersteht.
Ich habe, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, dass er gestorben ist. Ah doch, habe ich mitgekriegt.
Also, ja.
Also, und der Film geht, was? 111 Minuten und ich hatte wirklich das Gefühl, wir sitzen da 3 Stunden. Das hat nicht aufgehört für mich. Das ist wirklich so ein Film, wo, wenn ich den nochmal gucken müsste, ich würde schreien. Das ist Folter. Das muss doch nicht sein. Also, nee.
Ja. Also, das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist die kürzeste Rezension eines Films. Beim Flimmerfaktor, oder hast du noch was?
Nein, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Okay. Außer, dass es mega langweilig war, aus den Gründen, die du bereits genannt hast.
Ja. Ich habe 30%.
Ja, 25.
Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen.
Nope. Und der wird einem ja so suggeriert, als wäre das das Geilste, was
so
die Welt
jemals... Ne? So ein Blockbuster, ne? So ein Sommerblockbuster, den man gerne mal guckt.
Ja, und der kam auch, glaube ich, gut an, oder?
Ich habe vorhin noch irgendwas nachgeguckt bei IMDb. Ich glaube, der hat 7,2 oder
der
was?
Der ist ja jetzt nicht schlecht.
Nee.
Also...
Ich glaube, so viel wie Ex Machina. Und absolut. Ex Machina kommt ja sehr gut an eigentlich, ne?
Ja.
So, ja.
Strange.
Das war's damit. Wir wollen darüber nicht mehr reden.
Nee, weg damit.
Jetzt lieber hierüber. So, ratet mal, was das für ein Film ist.
Nein, es ist nicht Get Rich or Die Trying. Es ist Cabin Fever Patient Zero.
Ja.
Das ist der dritte Teil.
Genau, das ist bereits das zweite Sequel.
Von Eli Roth grandiosem Film Cabin Fever.
Ja. Und
als Fans mussten wir den gucken.
Ja. Und kannst du dich erinnern, als wir diesen zweiten Teil geguckt haben?
Ja.
Und völlig...
Aber ich kann mich an den zweiten Teil noch besser erinnern als an Red.
Okay, ich dachte jetzt an den dritten Teil.
Nein.
Sehr komisch.
Nein.
Dieser zweite Teil von Cabin Fever ist so was von bekloppt gewesen, auch so...
Der hatte auch überhaupt nichts damit zu tun.
Hatte überhaupt nichts mehr mit Cabin Fever zu tun, außer irgendwie die letzte Sequenz oder die erste, irgendwas, was... wo animiert wurde, dass der Virus weitergetragen wurde. Und ja, man hat sich gedacht, danke dafür, das hätte die Welt nicht gebraucht. Patient Zero ist jetzt so ein bisschen...
Die Origin-Story
genau.
Von diesem Virus, die auch die Welt nicht braucht.
Naja, gut, okay.
Und es hatte auch mit Cabin Fever in dem Sinne jetzt auch nicht so viel zu tun. Aber es ist halt einfach so ein Horrorfilm, der auch so ein bisschen Banane in der Birne ist. Trashig.
Genau.
Und Spaß gemacht hat mir zumindest.
Ja, genau. Also man konnte den einfach ganz nett gucken. Man, es war nicht so wie bei Red, wo man gedacht hat, Hilfe, wann hört das auf? Also uns wurde da wieder so ein nettes Trüppchen präsentiert, was jeder gute Horrorfilm zu haben hat.
Zu haben hat.
Zu haben hat. Und
jeder gute Horrorfilm.
Ja, jeder Film dieser Art, jeder Horrorfilm dieser Art.
Die brauchen ein gutes Trüppchen.
Genau, und schon allein, wie die da auf diese Yacht gegangen sind, habe ich gedacht, oh, wir sind auf dem richtigen Weg. Das kann ganz lustig werden.
Aber vorher hattest du erst die Erkenntnis, vor allem, dass Sean Astin in diesem Film mitspielt.
Der anscheinend Geld braucht.
Der Geld braucht anscheinend. Und dass er wohl einen unheimlich langweiligen Plot haben wird.
Ja, das ist mein fetter Minuspunkt hier. Ja. Also man hatte so das Gefühl, die haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt nochmal Cabin Fever, so ein bisschen Cabin Fever Reloaded, auf einer Insel halt dann mal als in einer amerikanischen Provinz irgendwo. Aber irgendwas Besonderes muss der doch haben.
Sean Astin.
Sean Astin in einem Labor, der quasi den Virus, hat er den da schon? Ja.
Ja.
Der hat ihn da schon. Nein, und ja. Quasi an alle anderen weitergibt. Durch eine Maus. Ratte, Maus.
Keine Ahnung.
Was auch immer.
So ein Nager.
Also, aber diese Geschichte, die auch mit der anderen Geschichte eigentlich ja gar nichts zu tun hat, außer dass die am Ende so ein bisschen zusammengeführt werden. Ne? Also dadurch, dass sie da in dem Labor landen.
Aber das war auch geil. Als sie dann endlich aufeinander getroffen sind,
ja.
Das war herrlich.
Ja, also alles
war. Also der Laborplot war ja unerträglich.
Ich habe geschrieben, wo war das? Ich weiß nicht mehr, irgendwie, auf jeden Fall, ich finde es jetzt nicht, dass der Labor, also dass alles, was im Labor stattfand, schrecklich war, bis die Teenies dann kamen.
Ja, so sieht es auch.
Ja.
Und ich weiß auch noch, dass es kurz bevor, also die Teenies müssen sich ja da erst durch so einen Bunker schlagen, damit sie überhaupt in dieses Labor kommen, dass wir da teilweise sogar Angst hatten.
Ja.
Weil wir gedacht haben, oh, was springt denn da gleich?
Also man setzt sich hin und denkt, oh, man, und dann plötzlich setzt man sich aufrecht hin, weil man denkt, oh, oh.
Da könnte doch noch was kommen.
Das hätte ich nicht erwartet an diesem Film, von diesem Film.
Nee, das stimmt.
Cool ist alles, was in der Station mit den Teenies stattfindet.
Ja, ja. Und was ich auch prima fand, war das Make-up.
Ja.
Das war super gemacht. Das wird ja auch exzessiv genutzt in einer Szene.
Aber das ist, was so ein Film braucht und was richtig geil ist.
Ja, ja, das könnte ja auch schlecht aussehen.
Ja, ja,
und
genau.
Und das sah prima aus. Ich glaube, dafür haben die sogar einen Preis gewonnen. Und zu Recht. Ja. Das ist schon prima. Ja, so. Aber was ich dem Film ankreide, ist einfach, warum müssen wir das Cabin Fever nennen? Also es muss man doch nicht Cabin Fever nennen.
Ja, das ist ja klar, dass das Cabin Fever genannt wird, damit das Leute gucken.
Ja,
damit gut. Das mehr Leute.
Sonst wären wir da vielleicht künstlerischen Standpunkt.
Ja, hätten wir den wahrscheinlich noch nicht gesehen bis jetzt.
Das stimmt natürlich. Na? Obwohl vielleicht doch. Hätten sie einfach einen Shark mit da reingepackt und dann wäre doch alles gut gewesen. Ja, nee. Weil also, man hat ja dann schon, man hat die Hoffnung nicht, dass das so ist wie Cabin Fever, aber man denkt dann auch Cabin Fever.
Ja, das Problem ist, wenn man das dann auch, man setzt es ja dann in direkten Vergleich, zwangsläufig, und da merkt man einfach, was für ein geiles Gespür Eli Roth hatte für Humor.
Ja.
Das ist anscheinend ja so schwierig nachzuahmen, weil die natürlich versuchen, die lustig zu sein. Die sind auch teilweise lustig. Aber dann ist es entweder total übertrieben.
Ja, so eine andere Art.
Oder platt. Oder dass man auch darüber lacht. Ne? Aber es ist einfach, naja, es ist ein ganz anderes Gespür. Ja.
Gespür ist das richtige Wort. Das ist ein gutes Wort. Weil dieser Cabin Fever ist ja so eigen. So, ja. So ganz komisch irgendwie. Und das war jetzt halt so wie man das gewöhnt ist von solchen Filmen. So platt, wie du sagtest, und ne, ja, ist auch lustig teilweise dann, aber das hat einfach nicht dieses Flair, dieses komplett Bekloppte, dieses Eigenbekloppte, was Eli Roth da gemacht hat. Und
ja.
Nee.
Also, aber ich merke, ich muss meinen Filmerfaktor gleich ein bisschen höher setzen. Beim Besprechen des
Films. Ich bin gar nicht so sicher.
Weil ich denke so, Ich bin eigentlich froh, dass ich den gesehen habe. Ich bin froh, dass der gemacht wurde. Und das ist doch schon mal schön.
Dass es mit Cabin Fever, Spring Fever nicht geendet hat.
Ja, ja, allerdings. Also, wenn ich da jetzt der nächste Cabin Fever Film kommt, gucke ich den auch.
Ich frage mich immer nur, was denkt der Eli sich?
Ja.
Macht der nicht eine Serie daraus im Moment?
Daraus?
Guck mal nach. Der macht irgendwas Cabin Fever-mäßiges, glaube ich. Aber ich weiß nicht, was.
Ja, ich guck gleich mal.
Das wollen unsere Hörer doch auch.
Genau, das besprechen wir gleich in den News. Entweder klar. Widerlegen wir das direkt oder wir bestätigen das in den Alles News.
Klar. Was ein Cliffhanger.
Ja.
Ach ja.
Naja, möchtest du einen Flimmerfaktor formulieren?
Ja, ich habe jetzt 45%.
Ja, ich habe auch 45 hier stehen, aber ich setze also auf 50%.
Oh, wow!
Also 50-50, 50% ist völlig okay dafür. Weil es hat mir Spaß gemacht.
Es hat dir Spaß gemacht. Und das was ist will auch man gut mehr? So.
Ja, so, ja. Ach so, dann kündige ich jetzt direkt die News an, damit ich jetzt auch das Jingle anmachen kann.
Gut so, gut so.
Es wird einen Cabin Fever Reboot geben, was wir aber auch schon angesprochen haben. Katharina, kannst du dich wohl nicht dran erinnern? Mm-mm. Aber die Hörer. Mm-mm. Und da wird Eli Roth als Executive Producer fungieren. Nix Serie.
Jetzt sind meine Träume zerschmettert.
Ja, und die Träume einiger Zuhörer auch wahrscheinlich.
Ja, bestimmt.
Aber das passt sich super in meine News ein, weil ich habe nur Horror-News. Ich habe gedacht, ich gucke heute mal nach Horror-News.
Wir gucken immer nach Horror-News.
Aber ich heute besonders.
Okay.
Ich wollte einfach nicht die Seite wechseln. Nein, ich wollte nach Horror-News gucken.
Ja, ja.
Also das ist ja, da ist jetzt auch nichts Bahnbewegendes bei.
Bahnbewegendes?
Nichts Bahnbrechendes. mal wieder was zu Freitag der 13.
Muss ich mir sofort aufschreiben. Ja.
Pamela Voorhees soll im neuen Freitag der 13. wieder in den Vordergrund gerückt werden.
Ach du Scheiße. Also, haben wir da nicht letztens schon mal drüber gesprochen?
Die Zeichen stehen immer mehr ne, auf sowas, was wir nicht wollen.
Ah, ja, das haben wir letztens schon diskutiert.
Ja, ja, ja. Ja, aber ich wollte Pamela Voorhees.
Ja.
Ja.
Aber das ist... Wie war das denn nochmal? Die wollten doch jetzt wissen, warum Jason das kann, was er da alles kann.
Ja, aber damit hat sie ja...
Wahrscheinlich hat sie ihm irgendwas in den Brei gemischt oder war radioaktiv aufgeladen, während sie schwanger war. So was wird das doch sein. Solche Sachen, die keiner will.
Das hört sich gut an.
Oder wir sie haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen.
Ja.
Und musste dafür ihren Kopf hergeben.
Das wissen wir noch nicht. Das schauen wir uns dann erstmal an. So, im Juni 2017 kommt World War Z 2. Erneut mit Brad Pitt.
Oh, und der Mireille?
Das weiß ich nicht. Davon steht noch nichts fest. Und die S-neue Verfilmung kommt nicht mehr. also kommt wahrscheinlich doch auch irgendwie, aber nicht mehr mit dem Regisseur.
Aber ich glaube, die ist jetzt auch erstmal
auf Eis gelegt. Ja, weil das ja im Juni anfangen sollte.
Das wird keiner mehr machen.
Nee. Und dann habe ich so, mir war gar nicht klar, dass der Mensch das machen wollte von True Detective. Dann habe ich gedacht, habe ich mich erst kurz gefreut. Aber dann habe ich realisiert, okay, er macht das ja nicht mehr. Vielleicht, da könnte was Gutes dann draus passieren. Aber der hat das nicht gemacht, weil, ne?
Kein Bock.
Nee, weil er da anscheinend nicht genug freie Handhabe hatte über die Materie.
Wegen dem Steven?
Und er möchte sich da nicht zensieren lassen.
Wegen dem Steven oder wegen dem...
Ich glaube, wegen dem Studios und so.
Die Studios, ey.
Also richtig so. Carrie Fukunaga.
Woo!
So, das war meine News.
Das waren deine News? Meine sind super spannend. Zum Ersten, Fox rebootet die League of Extraordinary Gentlemen.
Oh, als was? Als Film?
Ja.
Mhm. Ja, also...
Nein.
Ich weiß, ich habe den Film sogar gesehen und habe damals gedacht...
Scheiße, ist der langweilig, habe ich gedacht.
Nee, ich kann mich auch an nichts erinnern. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist, aber ich mag dieses an sich...
Ja, die Charaktere.
Ja.
Ja.
Also, bitte. her damit. Wobei, so langsam...
Es reicht doch auch.
Es reicht mit allem, so langsam. Es reicht mir auch mit Fantastic Four.
Wenn wir schon hier... Was haben wir gerade da? Cabin Fever rebooten, dann danach ist Schluss.
Okay.
So, weiß Bescheid. Zweitens, kommt Johnny Depp für 10 Jahre ins Gefängnis, weil er seine beiden Hunde illegal nach Australien eingefangen hat. Eine Source sagt, die Lage scheint very serious. Und ich sage dazu, vielleicht wäre es besser, wenn das passieren würde. Dann könnte der mal zu sich kommen, der gute Mann.
Diese Geschichte ist aber wirklich geil. Also ich kannte die auch schon, ja. Und aber ich musste gleich auch unbedingt was dazu zeigen. Also erinnere mich bloß daran.
Das ist echt. Tja, in den Genuss kommt ihr anscheinend nicht.
Guckt mal die Last Week Tonight mit John Oliver und gebt das ein und gebt dazu Johnny Depp ein.
Und dann
Johnny Depp's Dogs.
Dann lache ich mich schrecklich.
Ich hoffe.
Und drittens, wird Reese Witherspoon für Tinkerbell in der Live-Action-Verfilmung? Na gar nicht. Doch, das soll es, glaube ich, auch geben von Peter Pan. Aber das heißt nur Tink, glaube ich.
Tink und Pan, das
verbindet sich dann.
Ja.
Geil.
Ja, ihr merkt.
Es wäre ein absoluter Albtraum. Aber.
Hallo?
Hallo! Deine Meinung kurz zu Red?
Was macht ihr in meiner Küche?
Mann.
Ja. Ihr merkt, die News haben nicht so... Das Filmbusiness ist langweilig geworden in der letzten Zeit. Oder wir sind einfach...
Was ist los?
Red war klasse.
Oh. Mit der Meinung stehst du jetzt alleine da.
Ja.
Naja,
aber... ist doch klar, dass sie so was macht. Also mich überrascht halt nicht. Und soll die ruhig machen... Ich kann, wenn ich das schon höre, Live-Action-Verfilmung von Tinkerbell. Also so langsam hört es für mich auf, wirklich. Das ist schrecklich.
Es kommt nichts Neues mehr.
Nee.
Es ist vorbei.
Ja, ja. Naja, aber auf sowas stürzt sich natürlich auch das Internet. Ne? Die Sachen, die keiner kennt, da gibt es auch keine News drüber. Würde ich auch mal so kurz behaupten.
Ne? Es gibt über alles News.
Über was weiß
ich. Nur wir finden sie nicht.
Twitter.
Ja.
Okay. Ja. Und jetzt, Kenny, du. Welchen Jingle machst du jetzt?
Da wir ja jetzt die Trailer besprechen, mache ich jetzt den Jingle für die Trailer an.
Hätte auch sehr gut beim Eurovision Song Contest sein können, finde ich.
Ja.
Mit der Geige.
Ja.
Ne?
Die dann quasi als Luftgeige gespielt geworden wäre. So.
Unter anderem.
Hier kommt schon der erste Trailer für den Monat Juno.
Ja.
Auf ihr Wohl. Sie sind vielleicht nicht so weise wie eine Eule, aber Sie sind der letzte Heuler für mich.
Was für ein schwachsinniger Toast. Sie sind entzückend.
Okay.
Also das ist echt lustig.
Ich habe auch nicht viel aufgeschrieben zu diesem Trailer, außer nicht so schlimm wie der Kram mit McCarthy sonst ist. Ich habe auch, als wir den das allererste Mal gesehen haben im Kino, habe ich auch so gedacht, ach, so schlimm ist das jetzt nicht. Da haben wir heute weitaus schlimmere Trailer mit dabei, würde ich sagen.
Also,
und das fängt ja auch so nett an.
Wollte ich gerade sagen, besonders als Jude Law den einen da abknallt.
So fängt es ja auch an und man denkt sich, oh, was ist das denn? Jude Law ist da.
Jude Law, Rose Byrne.
Und dann kommt
Jason
halt
Statham.
Melissa McCarthy und man hat erst ein bisschen Angst.
Ja.
Aber ich fand das okay. Es geht schlimmer, also vom Trailer
es,
her.
Es wirkt auf jeden Fall nicht in so eine, es geht auf jeden Fall anscheinend erstmal nicht mal in so eine Fäkalschiene.
Ja, ja, genau, eben. Ja, außer Jason Statham ist dabei. Das,
das ist für mich ja eine gute Bank.
Für mich nicht.
Ich finde das okay.
Nein, ich finde das schrecklich.
Okay.
Hör auf, Filme zu machen, Jason Statham. die Regie ist übrigens von dem Mann, der auch Bridesmaids und The Heat gemacht hat.
Der liebt anscheinend Melissa McCarthy.
Das erklärt alles.
Ja.
Aber dieser Film heißt übrigens
Spy.
Susan Cooper Undercover.
Kommt am 4.6.
Am 4.6.
Und hat eine geile Mucke, der Trailer zumindest. Für mich jetzt.
Ja, ich erinnere mich nicht mehr.
Ja.
Kommt eine Geige drin vor?
Nein.
Dann ist sie nicht so geil.
Also ich sage naja.
Ich sage auch naja.
Der Mörder läuft immer noch frei herum. Ich muss ihn finden.
Ich komme mit dir.
Oh.
Es ist eine Liebesgeschichte. Kind 44.
Ja.
Eine Romanverfilmung.
Ja, am 4.6. auch am Start.
Also, uns wird ein... Ja, sag was. Ich hab dich unterbrochen.
Nein, ich wollte nur atmen. Ich wollte nur erstmal sagen, das Cast ist für mich schon der Knaller.
Ja, eine Top-Besetzung.
Da könnte... Es könnte jetzt auch eine Nicholas Sparks-Verfilmung sein und das würde ich dann wieder gucken.
Ja.
So läuft das. Nein, aber ich finde den Trailer auch super. Der ist schön atmosphärisch finster.
Genau.
Der ist auch wieder in dieser Kindermord-Nische, die ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen so nennen möchte.
Die Katharina so geil findet.
Ja. Nein, aber da haben wir doch schon gute Filme gesehen, ja, in dem Bereich.
Ja, ja.
Hier so Changeling, Prisoners, so, das wird doch bestimmt jetzt sowas sein.
Ja.
Und dann noch dazu mit einem prima Cast. Das wirkt spannend.
Rundum packend.
Ja.
Ansprechend.
Mit dabei sind, vielleicht sollten wir es mal sagen, Tom Hardy, Noomi Rapace, wie sagt man? Vincent Cassel und Gary Oldman. Da kann man nichts falsch machen.
Also,
und es spielt in Russland.
Haben wir eigentlich uns mal geeinigt auf einen Top-Film des Monats?
Nee. Wollten wir das?
Nee, das wird schwierig für mich jetzt.
Ach so, okay.
Weil... Es kommt gleich noch was anderes.
Wir haben auch Spy schon besprochen.
Ja.
Kurze Frage, wie lange dauert die Geschichte hier noch so?
Ein paar Stunden.
Stündchen.
Stündchen? Nee.
Nein. Keine Panik, ihr Zuhörer. nee, aber es hätte auf jeden Fall, könnte dafür nominiert werden. Für den Top-Film des Monats. Er hat für mich einen Top.
Ja, für mich auch. Top, top, top.
Ich möchte eine Klage einreichen. Wir verklagen den österreichischen Staat. Schönen Tag noch.
Man merkt, wie schön ich das geschnitten habe.
Ja, ein Träumchen.
Wie abgehackt.
Ja.
Also, mein erster Gedanke war, Ryan Reynolds lebt noch.
Und ja, mein Gedanke danach war, warum? Also.
Warum lebt er noch?
Nein, warum?
Dieser Scheißkerl.
Nein, so krass möchte ich das nicht sagen. Aber nur, warum castet man den? Es gibt doch weitaus bessere Leute, die man casten könnte. Warum castet man Ryan Reynolds?
Ja.
Weil man wahrscheinlich Scott Eastwood nicht casten wollte und dann ist man da gelandet. Aber naja.
Uns wird hier die nahegelegt, dass das jetzt so eine schöne Geschichte einer schönen Freundschaft ist.
Die Frau in Gold heißt der Film.
Ah ja.
Auch am 4.6. kommt er raus. Ja.
Ja. Und für mich kommt da überhaupt nicht dieses Feeling auf. Also ich würde sagen, das sieht ganz nett aus.
Ja, ich hab den Top gegeben.
Ja?
Das jetzt schon mal hier raushauen.
Also, weil für mich kommt das nicht so dieses... nee.
Am Anfang habe ich so
das
gedacht...
Das ist so gewollt irgendwie.
Das ist so Philomena für Arme. Aber dann irgendwann habe ich so gedacht, ach, das läuft. Das ist so nett. Da kommen auch die dolsten Leute dazu. Irgendwann rennt Daniel Brühl durchs Bild. Ja. Und man freut sich doch. Außer du freust dich ja dann nicht. Aber ja, also ich fand das dann auch mitreißend noch dazu, weil es ja auch anscheinend eine wahre Geschichte ist. Ey, wir lieben ja hier wahre Geschichten.
Mann, oh Mann, ja.
Mann, oh Mann. Helen Mirren vielleicht mal besser dran ist als in Red.
Ja.
Also, ja, also.
Also, ich hatte so das Gefühl, der will so viel, der Trailer. Der will uns so eine berührende Geschichte uns ans Herz. Nee, mich hat das, ich habe so gedacht, ne, naja, das... Es wird wahrscheinlich 0815 ziemlich unspektakulär.
Und weißt du, woran das liegt?
Woran?
An Ryan Reynolds.
Das sagst du, hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja. Wenn ihr enttäuscht seid von dem Film, liegt es an Ryan Reynolds.
Ja. Also ich sage, naja.
Ich sag top.
Sie sollte größer sein als der T-Rex. Was ist mit ihrer Schwester passiert?
Sie hat sie gefressen.
Mhm.
Das nämlich gerade erst war. Schöner Ausschnitt.
Jurassic World.
World. Am 11.06.
Wenn wir vor 4-5 Jahren diesen Podcast schon gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich jeden Monat irgendein neues News-Item zu Jurassic World gehabt, weil das Internet hat ja förmlich bekloppt gespielt. Verrückt gespielt.
Bekloppt gespielt.
Weil
ich sag dazu nur eins.
Ja.
Was? Da ist jetzt auch nichts Bahnbewegendes bei.
Ja. Jedenfalls ist es jetzt endlich soweit, dass dieser Film, dass dieser vierte Jurassic-Film in die Kinos kommt. Und mein erster Eindruck ist, Chris Pratt ist dabei.
Aber den hattest du doch schon länger. Schon vor ein paar Monaten.
Nein, den Eindruck hatte ich noch nie.
Erst heute, als du dir den Trailer angeguckt hast.
Und ich hoffe, das habe ich aber auch schon mal gesagt, ich hoffe, dass er lustig sein kann. Lustig sein darf.
Und Vincent D'Onofrio ist auch dabei.
Ja.
Das ist ja mal was.
Wer ist das?
Wilson Fisk.
Ach so. Ja, woher soll ich denn die Namen da wissen? Oh. So weit bin ich noch nicht.
Ja, also ich habe erstmal notiert, dass es schon so ein bisschen das Good Old Jurassic Park Flair vermittelt, aber dann irgendwann auch so ein bisschen so zu krass irgendwas Neues da reinbringen will. Dieses, wir haben da so ein intelligentes Tier auf
einmal. Naja, aber das hatten sie nämlich schon mal. Das hatten sie doch im dritten Teil schon, diese mutierten, intelligenten Tiere. Und da habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben und habe gedacht, das ist das Bekloppteste, was Jurassic Park macht. Diese Sprechenden, die sprechen doch so im dritten Teil miteinander.
Wie Menschen.
Nee, aber ähnlich. Also fast, das wird uns suggeriert. Und da hört es bei mir immer auf. Auch Deep Blue Sea ist ein Film, den ich eigentlich ziemlich liebe. Aber diese intelligenten Haie, also so intelligente Tiere, da denke ich immer...
Das willst du nicht.
Nee, das ist für mich an den Haaren herbeigezogen. Nichtsdestotrotz freue ich mich wie Bolle auf diesen Film. Ne?
Und was ich dann auch noch merkwürdig fand, weil in einer Sequenz wirkte es so, als würden dann die anderen Dinos Chris Pratt helfen, um gegen diesen Dino anzukommen.
Wenn er da auf dem Moped
ist. Ja, da hab ich auch gedacht, was? Das sind doch die Velociraptor, die würden doch niemandem helfen.
Ja, also ich freue mich wie bekloppt, wie gesagt, aber ich habe auch wirklich Angst.
Also
ja,
ich freue mich auch, aber...
Ich habe auch wirklich Angst, dass das in die Hose geht.
Ich finde, das sieht manchmal auch richtig geil aus und manchmal auch richtig kacke.
Richtig animiert, ja.
Ne? Also,
ich glaube, da haben wir viel drüber zu reden, wenn wir den gesehen haben. Aber Dinosaurier.
Ja, ich freue mich auch darauf, schon seit...
Dieser riesige Unterwassertier.
Ja, den Fliegosaurus auffrisst. Ja, der arme.
Ja.
Der arme Fliegosaurus. Und das ist einfach eine Zookritik. Da gibt es noch kritische Töne.
Ja. Ja, also, ich sage top.
Ich sage na ja.
Okay.
Wir haben mit allen gespielt. Sinatra, Elvis. Aber du haust uns richtig auf.
Immer dieses abgeschnitten. Also ich bin...
Auch diese Szene.
Ich habe unmöglich Clips genommen.
Aber du haust uns richtig um.
Beim nächsten Mal ist das besser ausgearbeitet. Das verspreche ich.
Das werde ich jetzt auch notieren.
Ja.
Ja.
Love and Mercy könnte man sich dann als Gegenprogramm zu Jurassic World angucken. Kommt nämlich am gleichen Tag heraus.
So ist das.
11.06. Ja, also das ist eine, das kann mich irgendwie interessieren.
Ja.
Weil das ist sowas, ja, so ein dunkles Kapitel über die Beach Boys. Das kann mich ja immer.
Jetzt kommt's raus.
Überhaupt nicht. Ich hätte noch nicht mal gewusst, was von den Beach Boys ist, aber als dieser Trailer die Bände nimmt, habe ich gedacht, und habe geschrieben ach du meine Güte. Und dann kommt die Bände und dann denke ich, ach, vielleicht wird es ganz interessant.
Ja.
Und also ich finde den Trailer auch ziemlich sehenswert und der nimmt immer mehr Fahrt auf und am Ende war ich begeistert.
Ja, ich habe geschrieben, dass es teilweise sehr nett ist, aber irgendwann könnte es auch eine Nicholas Sparks-Verfilmung sein. Weil diese Liebesstory, die da schon sich anbandelt zwischen Elizabeth Banks und John Cusack, war schon so ein bisschen ekelhaft. Also so zu zuckersüß, dass mich das echt genervt hat. Vor allem da fand ich dann auch, da passt es ja jetzt auch nicht rein, weil es gibt ja keine Nicholas Sparks-Verfilmung. Das muss doch jetzt nicht so krass da sein. Oh Gott. Nein, aber ja, also es ist schon ansprechend und ich freue mich immer, wenn ich Paul Dano sehe. Und ich bin froh, dass der auch noch lebt und jetzt mal so eine Rolle da kriegt.
Ja, also ich kann den, glaube ich, ohne Bedenken würde ich den, glaube ich, empfehlen nach dem Trailer. Ich fand den sehr nett.
Vor allem, weil es für mich auch eine Geschichte ist, würde ich überhaupt keine Ahnung
haben. Nee.
Und John Cusack scheint ja auch sehr sehenswert zu sein. Bis auf seine schnulzigen Anfälle.
Generell. oder?
In dem Film, also die Performance.
Okay. Dieser John Cusack, der scheint ja sehr gut zu sein.
Nein, ich meine den Film. Ja. Mein Gott. Alle, die unsere Paperboy-Rezension gehört haben, die wissen doch Bescheid.
Ja, ja. Mensch. Gut, also ich sage top.
Ich sage na ja.
Okay.
Wegen John Cusack, so, wegen Nicholas Sparks.
Jetzt müsst ihr euch überlegen, Jurassic World, Love and Mercy, kommt bald am 11.06. Es gibt aber noch ein Konkurrenzprogramm.
Und da ist die Wahl jetzt schwer.
Die haben uns verarscht, auf uns geschossen und uns gejagt.
Das wird besser nächstes Mal, Kenny, ne? Hast du gesagt.
Ja. Also. Ich stelle mir vor, Reese Witherspoon kommt in so einen Raum und liest dieses Skript.
Hör mal, ich war noch nie so selten.
Moment, Miss Bodyguard, 11.06.
Miss Bodyguard, ja, das muss keiner wissen, Kenny. Ja. Ich war richtig enttäuscht. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal der Mensch, der sagt, oh, endlich wieder ein Reese Witherspoon-Film. Ich finde ja jetzt als Schauspieler noch nicht so die Granate, ne?
Ja.
Aber die Frau hat ja im letzten Jahr so ein bisschen Gespür bewiesen für vernünftige Materialien, die man mal in den Film packen könnte. Und jetzt kommt die so. Die spinnt doch. Was zum Teufel hat die sich dabei gesagt? Das ist das Schrecklichste, was ich seit langem gesehen habe in einem Trailer. Das war mega langweilig. Das war super unlustig. Und noch dazu war es richtig scheiße nervig. Diese, dann noch Sofia Vergara dazwischen. Ja, mit ihrer überzogenen Mimik,
ich die wollte einfach,
auch nicht mehr ertragen kann.
Ich will dazu sagen, stell mir vor, Reese Witherspoon sitzt da so in so einem Raum und der Casting
Director. Sorry, dass ich dich da abgebrochen habe.
Sagt so, wir haben den perfekten Gegenpart für dich gefunden und dann geht die Tür auf und Sofia Vergara kommt da rein und schreit wahrscheinlich, ja, Risa! Und Sofia Vergara war wirklich mal lustig in der ersten Staffel von Modern Family, aber dann, seitdem macht sie auch nur noch das Gleiche und schreit. Sie ist vor allem so laut und also dann muss Reese Witherspoon gedacht haben, ach du Scheiße. Und dann hat sie diesen Film trotzdem gemacht. Sie brauchte Geld und es wird nichts Gutes bei rumkommen. Es sieht wirklich scheußlich aus.
Vielleicht braucht sie das Geld, um damit dann einen guten Film zu machen, zu produzieren.
Ja.
Das will ich hoffen. Ansonsten ist der Zug abgefahren, Reese. Wir werden keine Freundin mehr.
Und ich finde auch, dieser Trailer, der legt das. Also, wenn man so einen Trailer sieht, ich glaube, den finden auch nicht die Leute gut, die so mit Melissa McCarthy gucken, gut finden. Nee. Ich glaube, das findet keiner gut. Das ist zum Floppen verurteilt, das ganze Projekt.
Das wandert ja auch nur richtig durch Klischees, durch alles, was geht. Immer diese Alterswitze. Der wird ja auch nur, der kommt zweimal vor in diesem Trailer. Und er ist keinmal lustig. Und sie ist nur 1,50 groß. Ja, Bombenwitz.
Ja. Also, aber einer der einzigen Witze, der überhaupt da präsentiert wird in dem Trailer. Weil, kannst du dich an einen anderen Witz erinnern?
Ich glaube, am Anfang sollte schon lustig sein, dass sie da genau weiß, wie dieser Verbrecher, was dieser Verbrecher da gemacht hat. Ist vielleicht nicht unser Humor.
Ja, kann man so sagen. Und dementsprechend sagen wir auch
Flop.
Sie haben so viel durchgemacht. Warum haben Sie nie aufgegeben?
Weil es richtig ist.
So diese Musik.
Wenn wir jetzt ein Video hätten. Wäre schön.
Diese Musik, die da im Hintergrund ist, die läuft eigentlich 2 Minuten lang durch irgendwie bei diesem Trailer.
Ja.
Und sie ist ganz schön eigentlich.
Ja, die Musik ist ganz schön, ja.
Ja.
Trash.
18.06.
Nachdem ihr euch von Reese Witherspoon erholt habt, könnt ihr dann eine Woche später in Trash gehen.
Ja.
Ein Film von dem Macher von Billy Elliot, The Hours, The Reader und Extremely Loud and Incredibly Close. Und der Trailer sieht auch aus wie eine Mischung aus allem.
und Slumdog Millionär.
Und Slumdog Millionär und ohne Tanzen. Apropos, Kenny, da muss ich jetzt auch noch kurz einwerfen. Weißt du, wer diesen Miss Bodyguard-Film gemacht hat?
Nein.
Die Frau, die auch Step Up gemacht hat.
Bitte.
Und 27 Dresses.
Oh.
Und jetzt bald Enchanted 2.
Tja, frech.
Frech. Zurück zu Trash.
Ja. Also, da wurden wieder so ein paar dreckige Kinder hingestellt und die da im Dreck fummeln.
In Brasilien.
Und Vielleicht kann das ganz süß sein, aber es sieht schon sehr kitschig aus. Ja. Ne? Es ist wahrscheinlich sehr kitschig.
Ich habe gesagt, solide. Aber das wirkt so ein bisschen hier wie City of God für Arme. Und irgendwann in diesem Trailer habe ich gedacht, ja, wir haben es verstanden. Es geht um Gerechtigkeit. Das wird ja auch 800 Mal da gesagt, so, wann es das Richtige ist. Und dann wird nochmal 800 Mal die Frage gestellt, warum machen wir das Ganze eigentlich, wann es so sein muss. Und irgendwann habe ich gedacht, Leute, es reicht jetzt. Es reicht.
Ja, aber dann hört der Trailer auch irgendwann auf. Du hast die Schubidubi-Musik noch im Hintergrund. Halalala.
Ja.
Und
nur deswegen kann ich auch naja dazu sagen.
Ich sag auch naja. Und weil ich noch so gedacht habe, ach, die Thematik hat man jetzt auch nicht so oft so. Die Kinder, die im Trash wühlen. Also habe ich noch nicht so oft gesehen.
Kinder, die im Trash wühlen? Okay, ja. Das ist schon sehr spezifisch. Nein, das haben wir nicht so oft. Schade eigentlich.
Hat sich der Regisseur wahrscheinlich auch gedacht.
Ja, genau.
Hiermit erkläre ich euch zu Teddybär und Frau. Schön.
Ich gebe uns auch keine großen Atempausen irgendwie Nein, dazwischen.
Wie bei Mad Max.
Ja. Deshalb atmen wir jetzt einmal durch, um euch Ted 2
nicht
vorzustellen.
Ans Herz zu nehmen.
Vorzustellen. Also was ich so gedacht, ja.
Ja.
Was ich so gedacht habe, nachdem ich den zum ersten Mal gesehen habe, diesen Trailer, weil ich immer noch so vorhatte, den ersten Film zu gucken, dann habe ich gedacht, mein Gott, war dieser erste Teil wirklich so schrecklich, wie der Trailer von dem zweiten Teil ist? Und
ja, der Trailer für den ersten Teil hat da auch nichts anderes suggeriert.
Weiß ich irgendwie nicht mehr. Kann ich mich schlecht daran erinnern? Ich habe immer so gedacht, das lieben doch alle. Dann muss das doch vielleicht auch ein bisschen gut sein. Und also der Trailer ist wirklich die Höhe. Ich kann das auch nicht mehr sehen. Ich kriege die Krise, wenn das im Kino läuft. Haben wir jetzt auch schon oft genug gesehen und einfach nur bekloppt.
Es ist auch einfach nur schrecklich und unlustig und Amanda Seyfried braucht dringend einen neuen Agenten. Das sind meine Notizen dazu.
Ich habe mich auch wiederholt. Schrecklicher Humor. Warum? Einfach nur bekloppt. Ja. Das sind meine Notizen. Und dazwischen noch Mark Wahlberg. Was machst du da?
Ja, Mark Wahlberg macht ja gerne mal so eine Scheiße. Machen uns bitte nichts vor.
Ja.
Aber ich habe dann noch gelesen, dass Liam Neeson da irgendwo drin vorkommen soll.
Ah ja.
Und
Morgan Freeman spielt er da auch mit, ne?
Und ja. Dennis Haysbert.
Ah ja, lustig.
Nochmal zurück zu Amanda Seyfried. Was denkt die Frau sich denn bitte? Ist sie in der Lage, einfach mal eine vernünftige Rolle anzunehmen in ihrem Leben? Nur eine einzige. Ich warte drauf, ich warte wirklich drauf. Es wird nicht passieren. So, Prost.
Wie war denn, nochmal der Film da mit Julianne Moore und ihr? Das haben wir doch sogar gesehen, ne? Ja. Ja. Also, nee, Ted 2 ist auch niemandem zu empfehlen und wir sagen Flop.
Nein, Top sagen. Nein, wir sagen Doppelflop.
Ja.
So.
Also, und viel mehr hat dieser Monat auch nicht zu bieten. Also irgendwie.
Ja, doch, unseren Topfilm Kind 44.
Oder Jurassic World.
Jurassic World. Und Love and Mercy. Vielleicht mal die alternative Route hier gehen. Sich nicht die ganzen dullen Mainstream-Komödien reinziehen, sondern.
Ja.
Auch mal was Nettes
mal Kleines. Mal ins Filmkunsttheater gehen.
Was Nettes Kleines gucken.
Genau.
Und für alle, die, ich sag's gerne nochmal, die Lost River ja noch nicht gesehen haben, der ja auch erst morgen, nein, wann, am 28. rauskommt, das ist ja auch noch eine Alternative.
Stimmt.
So.
Den werden wir sicherlich beim nächsten Mal besprechen.
Ja, will ich hoffen.
Hoffen wir.
Was für ein Jingle machst du denn jetzt an?
Jetzt, wir sind bei 1 Stunde 38, ist unglaublich.
Knackig.
Die Leute haben sich vielleicht gerade erst in die Badewanne gelegt. Oder? Ja, das Wasser
hat so lange gewonnen. Tropfte da rein.
Also es geht nicht mehr lange. Wir leiten jetzt über, galant, zu unserer Top 5. Wir haben heute das Motto Kostümdesign.
Wir haben heute... ja, Top 5 Kostümdesign.
Und das war ganz schön schwierig für mich, weil...
Weil es einfach so schöne Kostüme gibt.
Ja, und ich habe mich an meine Filmliste gesetzt und bin da komplett durchgescrollt und habe gedacht, wo findest du denn mal was Schönes?
Und hast nichts gefunden?
Ja, doch, aber nicht jetzt so das Bahnbrechende, wo ich gedacht habe, ich habe so die typischen Sachen.
Ach so, ja, weil die toll sind, wahrscheinlich.
Also, ich habe auch so viel, ich habe auch so einige aktuelle Sachen, wo ich gedacht habe, frühere Sachen sind doch bestimmt auch viel geiler. Aber...
Heute gibt es keine guten Kostüme mehr.
Doch, eben.
Weil du sagst, früher waren die viel geiler vielleicht.
Ach so, ja. Nee, ich habe gedacht, ich komme jetzt so auf so richtig kultige Kostüme, aber nein. Und dann hing ich bei, naja, gucken wir gleich. Wir haben Einsendung bekommen von der Alisa und dem Torben. Und bei der Alisa wusste ich nicht, wie ihre Top 5 gemeint ist. So rum, wie ich sie jetzt gleich vorlesen werde, oder andersrum. Ich hoffe, ich habe es richtig rum gemacht.
Toll.
Dann fange ich doch mit ihr an. Und sie hat, ja, willst du noch was sagen? Du
jetzt Zorn.
Willst du noch sagen, wie du das fandest? Du hast anscheinend sehr Schwierigkeiten.
Ja.
Dich zu entscheiden.
Es gibt ja so viele tolle Kostüme. Kenny. Ja. Los.
Los. Auf Platz 5 ist ein Herzensfilm. Und ich hoffe, wir machen dazu mal einen Podcast, der nur diesen Film würdigt. Titanic.
Ah. Ja.
Und den hatte ich auch selber überlegt, auf die Liste zu packen. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Alisa das hat und habe gedacht, ja, dann machst du was anderes. Titanic kann ich gut verstehen, das sieht alles da nett aus.
Wie klein.
Das sieht auch so gut, also so teuer aus. So teuer. Eingekauft, die Stoffe.
Und kein Polyester.
Genau. Sieht nicht billig aus.
Nein, wunderbar sind die Kostüme. Mhm. Ich mag die auch sehr gerne.
Torben hat auf Platz 5 Ed Wood. Dazu kann ich nichts sagen.
Ich erinnere mich nur noch an den pinken Pulli. Ja.
Und er fand das eine sehr konventionelle Wahl. Also, ja.
Ja, gut. Es ist halt jetzt kein normaler Look, ne? Ist ja auch ein Period Piece. Kann man nehmen. Also sticht für mich jetzt nicht so besonders hervor, aber ist eine legitime Wahl.
Ja.
Weil die da ja auch alle ein bisschen bekloppt sind. Er ja auch gerne mal Kleider anzieht. Bevor er 10 Jahre ins Gefängnis muss. Vielleicht. Okay. Achso,
Ist egal. Ich hab auf Platz 5 einen Film, den wir letztens besprochen haben, und zwar Cinderella. Weil wir da so über die Kostüme geschwärmt haben, dass ich gedacht habe, den musst du da reinnehmen. Weil einfach alle Kostüme geil sind. Cate Blanchett sieht immer wahnsinnig aus. Und auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von diesem blauen Kleid war, ist das schon das Hervorstechendste in diesem Film für mich gewesen. Schuhe. Ja.
Und der Prinz sieht ja auch immer fesch aus.
Ein fescher Bursche.
Mein Gott.
So wie das Austria's Next Topmodel sagen würde.
Was wollte ich sagen? Das habe ich mir gedacht, dass du das auf die Liste nimmst. Ich habe auf Platz 5 Abbitte.
Ah ja, das habe ich mir gedacht, dass du das auf die Liste nimmst.
Wegen diesem grünen Kleid. Was ja wirklich, es ist eins meiner absoluten Lieblingskleider im Film. Also das ist so ein tolles Kleid. Und ich habe letztens auch mal so ein riesen Essay darüber gelesen, was die Kostümdesignerin sich bei diesem Kleid gedacht hat. Das war der Wahnsinn. Was man ja als, und dann habe ich so gedacht, auch als er zum ersten Mal, was man ja als normaler Konsumierer gar nicht so wahrnimmt, aber was ja doch irgendwie in diesem Kostüm, was diese Kostüme doch noch schaffen, ne?
Ja.
Also das,
So viele Gedanken haben sich die Menschen bei Cinderella vielleicht nicht gemacht.
Die wollten einfach nur geile Fashion machen. Haben sie aber auch geschafft.
Yes.
Nein, aber auch generell, die alle Sachen, auch der Badeanzug, den die da anhat, das ist so schlichte Mode, aber so richtig schön und...
Ja, schön.
Kann mich... Also auch einfach, weil es ist jetzt nichts, also dass so sagt, wow, hier bin ich, so wie bei Cinderella, sondern ja. Was auch die Period gut unterstützt, aber auch so die Geschichte, es sind so die Optik, es sind so schöne Farben und so. Es ist einfach rundum, finde ich, ein gutes Kostümdesign auch für den Film.
Ja, also ich hätte
umgebaut um dieses tolle grüne Kleid.
Genau. Ich habe mich auch nur an dieses grüne Kleid erinnert. Ich hatte auch Abbitte... nicht, hatte ich gar nicht auf der engeren Auswahl, aber ich habe es auch gelesen und habe gedacht, da war ja dieses Kleid und das sieht man ja auch immer wieder auf Bildern, aber ich konnte mich halt an alles andere nicht erinnern, weil ich den Film da nur einmal damals gesehen habe und aber ich kann das gut nachvollziehen für dieses Kleid.
Doch, auch dieses weiße Kleid, das diese junge Bryony da am Anfang anhat und dann...
Ja.
Also.
Schön.
Ja. War auch für einen Oscar nominiert, möchte ich kurz sagen.
Okay. So, jetzt Johnny Depp Alarm. Charlie und die Schokoladenfabrik ist bei Alisa auf Platz 4. Also ist vielleicht ganz.
Ich erinnere mich nur noch daran, wie er aussah.
Ja, aber ich glaube, die Kinder sind doch auch da so nett gemacht, eigentlich so.
Ich weiß das nicht mehr.
Alle komplett anders.
Sind die und nicht, also sind so, die kommen aus unterschiedlichen Ländern, ne?
Ja,
und dann
ja,
sind
ja.
Die so, so klischeehaft dann angezogen, ne?
Ja, aber ganz süß, glaube ich.
Ja, warum auch nicht?
Hm. Torben hat auf Platz 4 Hugo. Cabret. Hugo, heißt der Baum. Hugo einfach nur? Hugo Cabret?
Ist weiß der nicht bei uns Hugo Cabret und eigentlich nur Hugo?
Kann sein.
Irgendwie wird er heißen.
Ja.
Da sehe ich nur noch Sacha Baron Cohen in seinem
blauen für mich war das halt wirklich so ein gut ausgestatteter Kinderfilm, sage ich mal. Und das kann dann gut sein, dass die Kostüme top waren, aber ich kann mich auch nicht so gut dran erinnern. Hm. Ich habe Catching Fire auf Platz 4.
Aha.
Weil?
Wegen dem Hochzeitskleid.
Ja, nicht nur das, ne? Also, die sehen ja alle. Effi hätte ich im neuen Film nochmal nehmen können, weil was die alles aus dieser grauen Kutte quasi gemacht haben für Elizabeth Banks war auch schön. Der Film macht das wunderbar. Als ich die Bücher gelesen habe, da wurde das ja auch lebendig vor den Augen. Ne? Das war ja schon immer wichtig, dieses Fashion von den Siegern. Und das hat der Film jetzt auch ganz klasse gemacht, fand ich. Dem so zu gerecht zu werden und darüber auch Atmosphäre zu bringen über die Kleidung. Und dann in der Arena nur diese Schwimmanzüge, die aber auch cool aussehen und ich mag das sehr gerne, das Kostümdesign von Catching Fire.
Ich auch.
Ja.
Ich habe Stolz und Vorurteil auf Platz 4.
Mhm.
Weil ich einfach diese Mode so gerne mag, dieses Empire-Kleid-Zeugs und da ist ja voll davon. Also da gibt es tausend dieser Kleider. Auch die Kerle sehen fesche Burschen in dem Film, sehen top aus. Das ist auch wieder was, wo man vielleicht sagt, oh, das ist jetzt aber nicht so Catching Fire, so boom.
Mhm.
Aber das ist halt auch wieder so unterstützend. Und ich mag das, wenn das so, passt. So.
Ja.
Und weil ich halt den Schnitt super finde von den Kleidern und weil es schön gemacht ist.
Prima.
Auch für einen Oscar nominiert übrigens.
Naja. Auch ein Oscar nominierter Film. Bei Alisa, was sage ich dazu? Spreche ich überhaupt die Wahrheit? Les Miserables, war der überhaupt für einen Oscar nominiert?
Glaube.
Ja, Anne Hathaway.
Ja, Anne Hathaway war auf jeden Fall nominiert.
So. Und der hatte auch nette Kostüme. Alles war dreckig und die Kostüme waren zwar dreckig,
aber... Sagt Alisa oder du?
Nee, sag ich.
Achso, okay.
Die Kostüme waren dreckig, aber nett anzusehen.
So ist das.
Top ausgestattet. Und Torben hat einen Film, den ich dann auch rausgestrichen habe, weil ich habe gedacht, den nimmst du jetzt rein, weil ich ja jetzt alle Filme kenne, kriegt ja Sterne. Weil das ist ja schon sowas ganz Eigenes. Ne? Und das ist ja auch revolutionär, ne? dieser schwarze Darth Vader und ich weiß nicht, ich habe ja keine Ahnung, wie die alle heißen.
Nee,
ich habe 6 Filme gesehen, habe keine Ahnung, wie diese ganzen Viecher heißen. Aber die sehen gut aus.
Okay, das ist die Hauptsache.
Und ich kann verstehen, dass man das da drin hat, weil das einfach nett ist. Und ich habe auf Platz 3, und vielleicht wirst du jetzt lachen, ich habe Der Teufel trägt Prada auf Platz 3.
Warum soll ich denn lachen?
Weil. Nein. Ja. Okay, du findest das anscheinend auch für angemessen. Das finde ich gut, weil ich liebe das. Ich liebe... wenn ein Hathaway in diesen Montagen daherstarkt, immer wieder mit was Neuem und das sieht ja einfach Wahnsinn auch aus. Auch Meryl Streep, was die da immer an den Leib geschneidert bekommt. Das gefällt mir so gut. Klar, es geht um Mode in dem Film und da muss das auch
passen. Wäre ja traurig, wenn das nicht
gut wäre. Genau, genau, da muss das auch passen. Aber da passt es auch wie Faust auf Auge. Und das ist für mich ein Grund, diesen Film zu gucken, weil das einfach, weil die alle so toll aussehen.
Und weil es auch modern halt ist, ne?
Ja.
Moderne Mode, was ja auch schön ist.
Yes.
Ich glaube, ich habe keinen einzigen modernen Film, also moderne Mode hierbei. Aber das wird gerne mal auch übersehen, finde ich, bei Awards. Filme, die einfach mal auch up-to-date Sachen nehmen, die aber auch genauso den Film unterstützen können, wie jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein Titanic-Kleid. Das ist halt natürlich mehr Aufwand, sagen dann einige, aber trotzdem, da könnte man auch mal das Ganze überdenken.
Ich sag das immer, um nochmal zu den Serien zu springen, ich sag das immer wieder bei The Good Wife. Ich finde, The Good Wife ist ja ganz ist schicke Mode, ne? Wir reden ja von Anwaltskanzleien, aber die sagen so viel aus, diese Kleider, und das wird so wenig beachtet, wie toll ausgestattet, wie toll die aussehen, die Leute, wie viel Gedanken sich da die Kostümdesigner machen, also, und moderne Mode, ne? Also richtig schick gemacht für, aber wahrscheinlich, ne, für ältere, oder was heißt ältere, für Frauen über 40 ist das dann langweilig oder was, keine Ahnung. Außer man heißt Meryl Streep und ist der Teufel, der Prada trägt.
So ist es.
Ja. Du bist dran.
Ach, ich bin dran.
Glaube ich, ne?
Ja, Platz 3. Du hast, genau, du warst. Platz 3 habe ich Memoirs of a Geisha.
Oh.
Der hat übrigens Pride and Prejudice den Oscar weggeschnappt.
Ah ja.
Zu Recht, wie ich finde. Weil das sind doch einfach tolle Kimonos und ja. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Fachbegriffe da sind für die Dinger. Aber das sind so Sachen, die sich so eingeprägt haben, weil sie auch dieses Gesamtkonzept unterstützen, dieses japanische Motiv, was natürlich da ist. Aber trotzdem so, auch so farbenfroh immer sind und genau auch in die Szenerie reinpassen. Dann gibt es ja diese Tanzszene, da
ja, hat die kenn auch ich, ja.
So ein fesches Kleid an. Und das sind so richtig tolle Kostüme, die auch mal halt eine andere Kultur widerspiegeln. Und ich find die ganz toll.
Schön.
Ja.
Alisa hat auch Platz 2, der Hobbit.
Der Hobbit. Der Hobbit 2, Smaugs Einöde.
Ich denke mal, sie meint die ganze Reihe.
Ach so.
Na? Der Anfang einer unerwartete Reise. Der Hobbit eine unerwartete Reise. Ist der erste, oder?
Mhm.
Wer ist der Smaugs dritte? Einöde und die Wer Schlacht der fünf Heere.
Ah ja.
Und das setzt sich dann direkt gleich mit Torbens Platz 2, der Herr der Ringe. Das passt ja wie Faust aufs Auge.
Ja, das ist, ja.
Die müssten sich mal treffen, die beiden.
Das wäre gut, ja.
Das wäre doch was.
Das wäre doch was. Ja.
Das ist nicht so zu sagen, ne?
Ja, so ein bisschen Mittelalter. Mode, Kitschmode.
Die Elben.
Die Elben, ja, stimmt. Das ist ja auch sehr. Die Galadriel. Ich glaube, wir könnten einfach alle Filme mit Kate Blanchett nehmen. Wir würden immer ein Kleid finden, das top ist.
Ja.
Ja.
Gut nachvollziehbar. Ich habe auf Platz 2 Kill Bill. Also beide Filme. Mhm. Weil ich denke einfach nur an diese Szene im Schnee. Weil wenn sie dieses gelbe Kostüm anhat, Lucy Liu dieses weiße Gewand und bin glücklich. Nein, aber auch alle. Ne, Quentin Tarantino ist natürlich auch dafür bekannt, dass er das alles durchstylt von vorne bis hinten. Aber das sieht man auch, das macht Eindruck. Diese ganze Kampfsequenz mit den 60, 70 Leuten da, die sie abschlachtet, diese Schuluniform, also alle Leute haben da so, man merkt da, dass die Leute sich richtig Gedanken gemacht haben, was ziehen wir den Darstellern an, und das ist gut gelungen. Das geht mit, also das trägt die Atmosphäre des Films durchgängig.
Und das ist ja auch Kult, das gelbe Outfit.
Ja.
Das erkennt man sofort. Dann weiß man, aha, das ist
The Bride.
The Bride, ja.
Ja. Auch dann, wenn sie in dem wenn sie in ihrem schwarzen Lederanzug, also auf dem Motorrad so, sind, ne? Auch schwarz unterwegs.
Die kann alles tragen.
Ja. Ja.
Ich habe Vom Winde verweht auf Platz 2.
Oh.
das muss einfach da rein, weil da gibt es auch Millionen von Kleidern in diesem, in diesem Film, die alle toll sind. Sogar ein Kleid aus dem Vorhang. Es wird alles verwurstet in diesem Film. Und ich mag auch so gerne das sind halt diese weit ausgestellten Kleider natürlich. Ja. Auch das sind auch tolle Stoffe und tolle Farben und immer was anderes. Jede Szene ein neues Kleid. Und dann mag ich so gerne am Ende dann dieser Stil, was heißt Stilbruch, wenn es so in die nächste, wie sagt man, Zeit,
Epoche geht.
Ja. Wo sie dann auf einmal so ein Kleid anhat, was so ganz eng geschnitten ist. Das ist ja ein Skandal. Und das ist auch so ein schönes Kleid, so knallrot und ganz toll. Also das ist auch so ein Film, wo ich als Kind immer gedacht habe, so, solche Kleider möchte ich auch mal tragen. Das sind halt also
wie schön, dass ich eine Frau geworden
bin. Genau, wie schön, dass ich eine Frau bin. Sonst würde ich Ed Wood sein und würde sie trotzdem tragen. Nein, also das sind wirklich so Kleider, die einem so auch im Gedächtnis bleiben. Mhm. Weil die auch so wuchtig sind und so schön schwingen und so.
Ja. Schön. Alisa hat auf Platz 1 oder auf Platz 5.
Ja.
Hugo Cabret.
Ah, den hatten wir doch gerade schon.
Ja. Vielleicht war Titanic auf Platz 1 auch.
Ja. Ja. Das kann jetzt jeder für sich selbst.
Ich glaube, Titanic war auf Platz 1.
Das entscheidest du nach deinem
Gusto.
Ja.
Und Torben hat auf Platz 1 Planet der Affen. Also das Alte, weil dieses Affenkostüm so damals der Wahnsinn war, hat er geschrieben.
Tatsächlich.
Und dann glauben wir dem Torben das mal. Der ist anscheinend schon sehr alt.
Der Torben oder ja, der Film?
Der Torben.
Ach so. Ja. Ja, Kenny.
Ja, ich habe auf Platz 1 die Matrix-Trilogie. Mhm. Weil die hat ja was, also man sieht eine schwarze Sonnenbrille und einen schwarzen Umhang und man denkt an Matrix. Und aber nicht nur das ist ganz wunderbar in diesem Film, sondern alle Charaktere haben da ein prägnantes Outfit.
Die haben auch nur das eine, ne? Wechseln
die? Nee, nee. Ja, es gibt halt dieses Trüppchen von Neo und Trinity und Lawrence Fishburne, die haben halt alles so das Gleiche, ne? Aber dann kommen ja auch noch andere dazu. Also, und die sehen teilweise ganz anders aus, ne? Und aber super.
Nee, aber ich meine so die
Figuren so, wechseln nicht. Ach so, die, nee, das glaube ich. Nee,
die haben immer das Gleiche.
Genau.
Ne?
Ja, also super durchgestylt von vorne bis hinten, aber ich mag das, ich mag dieses kühle, wenn man das heute guckt, Matrix, dann ist das so ein bisschen
alt.
Ja, genau, das wirkt so ein bisschen, der alt hat nicht gut, der Film, das ist schade, aber ich mag das trotzdem, weil mich versetzt das, für mich ist das schon was, fast so ein bisschen, ja, Nostalgie, mich versetzt das in diese coole, hippe Stimmung und da tragen die Kostüme halt wirklich viel zu bei. Die machen so viel aus, den Film cool wirken zu lassen. Damals cool zu sein und für mich heute auch noch cool dastehen zu lassen. Das war's.
Cool.
Mein Platz 1.
Mein Platz 1 ist Moulin Rouge.
Hi, wie schön.
Weil die der Wahnsinn sind, leider. Was Nicole Kidman da alles anhat, ist der Knaller. Das fängt an von diesen Corsagen, dann dieses rote Kleid, dieses, was ist das, wenn sie da The Show Must Go On singt, dieses das Grau. Die sind da auch alle auf ihre super Figur geschnitten.
Ja,
und also und diese Kette, dieses schwarze Kleid, wenn sie da, das ist ja auch immer an die Stimmung angepasst. Und diese megamäßige Diamantenkette, die sie da trägt, die eigentlich schon wie ein Gefängnis ist, was sie auch sein soll. Und das wird halt so durch die Mode nach außen getragen. Und das ist ganz, ganz prima.
Ja, das hatte ich auch in meiner Auswahl.
Top.
Ich hatte auch Great Gatsby in meiner Auswahl. Aber dann habe ich gedacht, der Film war scheiße.
Den wollen wir hier nicht erwähnen. Und jetzt haben wir es doch getan.
Aber im Sinne, dass er scheiße war.
Ja.
Ja, wir sind durch. Wir kommen hier unter 2 Stunden raus, fast.
Fast.
Wenn wir jetzt fast nicht noch so viel Promo machen müssten.
Oh ja.
Aber erstmal eine Top 5 ziehen müssen. Die Leute warten doch schon mit Stift in der Hand.
Dann kommen wir nicht unter 2 Stunden raus. Darf ich ziehen, oder?
Ja, bitte. Ah, nee, du hast das letzte Mal, oder?
Hab ich.
Ja, oder?
Weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, ja.
Jetzt kommt es.
Top, wir sind wieder im Seriengenre. Top 5 Seriendarsteller männlich.
Oh, Heide Witzka.
Sollen wir sagen, ohne Bryan Cranston?
Warum?
Naja. Nein,
lasst nur einen Mann.
Lasst euch aus.
Lasst euch aus.
Und schickt uns was zu. Da können wieder alle mitmachen. Ja. Seriendarsteller männlich, da freuen sich doch alle drauf.
Und ich darf jetzt Bryan Cranston auch nehmen, wenn ich möchte.
Ja, ja, okay. Ich nehme ihn nicht. Das sage ich hier mal.
Mal gucken. Ich muss mir erstmal Gedanken machen, ne?
Ja. Okay. Man kann für eine Performance oder auch für mehrere Performances gleichzeitig das nehmen. Würde ich jetzt mal gerade sagen. Ja, klar.
Ja. Dann musst du den Mann aber dreimal nehmen.
Den Darsteller. Nö. Seriendarsteller, das ist dann ein Mann. Wenn ich jetzt meine Lieblingsdarsteller auf.
Also nicht nach Rolle quasi.
Genau. Also okay. Mhm. Das ist natürlich sehr geprägt von der Rolle, würde ich sagen. Von den Rollen manchmal auch. So, wir reden uns hier um Kopf und Kragen.
Ich nicht, du redest den ganzen Zeit.
Ja. Wir werden diesen Monat wohl vermutlich 2 Podcasts aufnehmen. Hoffen wir, dass die Zeit das hergibt. Denn wir wollen einen Special-Podcast zu Jurassic Park machen, der Jurassic Park-Trilogie, zusammen mit dem neuen Film. Und gucken mal, was es sonst noch zu gucken gibt in diesem Monat. Es gibt auch noch einiges aus dem letzten Monat, unsere, was wir mitnehmen wollen. Der
Daredevil-Podcast steht auch noch an.
Das stimmt allerdings.
So ist es.
Wir schauen mal, wie wir das alles unterkriegen. Also es gibt genug von uns zu hören und das ist auch gut so.
Ja, und oder auch nicht.
Doch, doch, doch.
Doch, doch, doch.
Und deshalb könnt ihr uns, um zu wissen, was so ansteht, muss man uns liken.
Genau, bei Facebook, bei Twitter followen.
Und
das war's, glaube ich. Sind wir noch sonst irgendwo unterwegs? Nein. Das
bald auch bei Instagram.
Ja, weil Kenny immer ein Selfie posten will. Mit seiner Selfie-Stange.
Ja, genau.
ja.
Genau. Ansonsten sind wir durch für heute.
Wir sind durch für heute, ja.
Achso, unsere E-Mail-Adresse für die Top 5. Wollen wir eigentlich noch eine Aufgabe jetzt schnell aus dem Ärmel schleudern für Jurassic Park?
Nein.
Okay. Wenn ihr was zu Jurassic Park zu sagen habt, dann schickt uns das.
Ja,
einfach
das
so.
Geht natürlich auch.
Erinnerungen.
Eindrücke.
Vielleicht gibt es auch Leute, die
Träume.
Die den Film so richtig scheiße finden. Das wäre auch mal interessant.
Vielleicht finden wir den auch so richtig. Ach, du meinst den Original?
Ja, den Original.
Ja.
Also, wir finden den ganz gut, sagen wir jetzt schon mal. Und wenn
vielleicht
ihr was
ein Ranking der 3
ja.
Filme.
Ja.
So als Vorschlag.
Also, macht was draus. Das war jetzt nicht
sei
sehr spezifisch.
Kreativ.
Wir werden also keinen einzigen Einzelnen.
Dino basteln und zusenden.
Dafür würden wir sogar einen Instagram-Account einrichten.
Genau.
Okay. Wir sind raus und beim nächsten Mal wieder da.
So ist es. Kenny, du haust heute die schönsten Sprüche raus.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.